Drei Jungs auf einer Reise dank GamesRocket.de, dem deutschen Onlineshop für günstige und offizielle Download-Keys.
Das Mikrofon an, der Podcast für Gaming vom Beta-Gesang. Die Zukunft der Spiele, du kannst sie jetzt sehen. Drück doch einfach Play für das Rumble Pack. Vom grünen Virus angesteckt. Rumble Pack. Die Lieblingsbastis sind jetzt back. Rumble Pack. Haben einen coolen
Halli, hallo, hallöchen, ihr kleinen Rumblepack-Zockermäuse da draußen. Herzlich willkommen zur 33. Ausgabe. Mein Name ist Max Nikolas Nachtsheim, aka Rockstar. Ich bin heute Moderator, der Moderator-Mo, und ich habe natürlich noch zwei andere Moderator-Mos dabei. Zum einen mein guter Kumpel Julian Laschewski. Hallöchen.
Hallo, Max.
Alte Comedy-Ikone. Und in der anderen Ecke natürlich Tim Hielscher, der Mann, der seine Wäsche immer noch in der Mitte der Wohnung trocknet, weil er keine Waschküche hat.
Ey, das ist unfassbar.
Und denkt, das wäre normal.
Mann, das hat doch nicht jeder so eine scheiß Waschküche. Da muss ich die ganze Zeit durch
die Asozialen. Durchs Treppenhaus rennen, das ist ja schlimm. Und dann lieber die Wohnung aussehen lassen.
Alter, komm mal hier vorbei, du lässt dich hier nicht blicken, ey. Wenn du mal hier wärst.
Komm doch her jetzt. Ich ruf meine Freunde an, da kannst du herkommen.
Die klauen unsere Jobs.
Ja, es ist, die drei Rums geht wieder zurück in den Alltag der Videospiele. Auch wenn Sommer ist, eigentlich, ich habe ja befürchtet, wir haben ein großes Sommerloch, aber relativ viel los aktuell. Also es ist ja Mighty No. 9 erschienen. Das hat der Jules für uns heute getestet. Außerdem wird er über das HTC Vive reden und Kirby Planet Robo Boop. Und dann hat der Tim das unfassbare Umbrella Corp sich gegönnt. Und ich habe mir Trials of the Blood Dragon, Deadlight, den Director's Cut und Sherlock Holmes and the Devil's Daughter für euch angeschaut. Also es ist viel, viel zu zocken. Aber bevor wir natürlich gleich zu den Reviews kommen, die wir da für euch vorbereitet haben. Timmelchen.
Ja.
Du warst unterwegs. Erzähl uns deine Geschichte.
Ich war ganz böse erkältet, hatte richtig starke Halsschmerzen und es hat wirklich nichts geholfen. So. Also kommt mir ja nicht mit dummen Dobendan, was einfach nur die Fresse betäubt oder so. Das nützt alles nichts. Alles scheiße. Ich habe so Halsschmerzen gehabt, ich wollte mir den Hals aufschneiden.
Das hätte bestimmt geholfen gegen die Schmerzen.
Ja, wäre es halt vorbei gewesen. Ja, aber jetzt geht's mir wieder ganz gut. Und gestern habe ich mich dann überreden lassen zu einer Tagestour nach Helgoland von Oma. Weil Oma, ihr wisst ja, Oma hat schon viel für uns getan. Und dann habe ich gedacht, okay, muss ich das auch mal mitmachen. So die ganze Familie, so die im Umkreis wohnt, zur Tagestour nach Helgoland. Keiner hat wirklich Bock, außer Oma. Aber was macht man denn Oma zuliebe, ne?
Nur kommt ihr, Moos!
Wollen wir nach Legoland? Nein, fahr nach Helgoland.
Was ein Mo-mäßiger Kommentar.
Naja, und da habe ich halt so gedacht, so okay, das sind bestimmt nur Vorurteile, die du hast. Da fahren nur Omas hin, so um günstigen Schnaps zu kaufen, so, und das war leider auch wahr, also diese Vorurteile, die ich hatte. Und wir sind da so mit einer Fähre hingefahren und die Fähre war eigentlich ganz geil, also das war relativ neu und sah ganz schick aus und man konnte gut rausgucken, bequeme Plätze gehabt. Und Oma hatte uns dann noch gefragt, ob wir vielleicht auch mit dem Katamaran fahren wollen. Und ich weiß nicht, wie ihr euch mit Schiffen auskennt. Ich habe immer gedacht, Katamaran, das ist so ein, sind so zwei Bananen, so verbunden mit so einem Netz oder so und dann und so einem Segel dran. Und das ist dann, hab so gedacht, nee, wir fahren doch nicht, das dauert doch ewig.
Ich dachte gerade, das wäre ein anderer Name für Storch.
Wow, du topst das.
Ich dachte, das ist dieses Spiel aus Japan, wo immer, wenn man den Ball rollt, immer größer wird.
Alle noch was Dümmeres.
We love Katamaran, heißt das so.
Und das war halt auch teurer, Katamaran. Habe ich gesagt, ja, Oma, wir nehmen eine richtige Fähre und nicht so ein Scheiß. Katamaran ist doch voll langsam. Fahren wir 2 Stunden mit der Fähre, ist doch besser. So, und dann sitzen wir auf der Fähre, gucken raus und dieser Katamaran fährt mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit an uns vorbei. So viel schneller als wir so. Und das ist einfach mal wie so ein ICE. Auf dem Wasser sieht das aus so ein bisschen. Das ist echt krass. So ein doppelter, zwei ICE-Loks nebeneinander und ganz schnell übers Wasser. Und ich so, toll, war ja eine geile Entscheidung. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Helgoland gehört ja nicht zum deutschen Zollgebiet. Und deshalb gibt's da halt Duty-Free. Also muss halt keine Dings, Umsatzsteuer und so, den ganzen Scheiß musst du nicht bezahlen.
Nice. Hast du jetzt mit Alkohol eingedeckt?
Natürlich, ey, da gab's so geile Sachen, so die geilsten Importsachen, die seltensten Spirituosen. Aber euch Banausen brauche ich das ja nicht erzählen. So, das ist ja irgendwie, als würde man irgendwie Amish People was von Pariser Mode erzählen oder UHD-TVs. Jedenfalls haben die da so richtig geile Sachen verkauft. Und es war halt wirklich so, einfach nur Shopping. Was
ein Vergleich.
Ja, ist doch so.
Hab
doch
keine Ahnung. Richtig witzig.
Der hat jetzt etwas gedauert anscheinend, bis er ankam.
Nee, also, ich fand, dass es einfach so hingenommen wurde, dass er sagt, dass wie wenn man Amish People was von UHDs erzählen würde.
Aber jedenfalls ist es so, dass die überall halt Schnaps verkaufen und Zigaretten, also jeder Laden so. Das fehlt ja echt nur noch so, dass, oh, hier, wir haben eine Arztpraxis, verkaufen wir mal Jägermeister oder eine Grundschule oder so. Das war echt so, überall, weil sich das auch irgendwie lohnt durch die ganzen Touristen. Und das ist so eine kleine Insel, also noch kleiner, als ich es ohnehin schon gedacht habe. Und irgendwie soll die aber 1.500 Einwohner haben. Und ich habe so gedacht, wie kann das denn sein? So pennen die dann so in diesen Tabakläden und Alkoholgeschäften.
Auf der Straße, wenn die Touristen weg sind nachts.
Wahrscheinlich. Aber es war dann doch eigentlich schon teilweise ganz schön so. Also das ist ganz schöne Ecken und mal halt was ganz anderes und halt saubere Luft und so. Das ist schon ganz nett. So, und die hatten halt auch so geile Hershey-Schokolade und 5 Kilo Toblerone.
Na klar, immer die 5 Kilo Toblerone, die es immer im Flughafen gibt. So. Und da, wo dann immer Leute so reinbeißen, die so runterziehen und dann immer den Kiel, immer hier oben, immer einen Gaumen aufschneiden.
Ja.
Weil Leute immer falsch Toblerone essen.
Wie ist es denn richtig eigentlich?
Eigentlich muss man sie nach, die, also die ist ja so V-förmig, da muss man immer, wenn man das V hat, nicht unten so brechen, dass man also reingeht mit dem Finger, sondern man muss eigentlich die oberen Enden des Vs versuchen zusammenzuführen. Und dann brichst du ab. Deswegen haben die immer so klack, 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 klack. Du kannst eigentlich immer nur oben die Spitzen nehmen und dann eine Spitze und einen nimmst du und brichst sie. Und das habe ich aber auch erst letztes Jahr gelernt.
Ja, ist auch egal. Jedenfalls gibt's da den ganzen Scheiß. Und da gab's auch eine Gewürzgurke in so einer, also eine einzelne Spreewälder Gewürzgurke in so einer Art Pringles-Dose als Snack.
Ja, ich kenne die. Die gibt's immer in Hotels als also schon habe ich schon ein paar Mal gesehen. In, zum Beispiel in Berlin und so gibt es die. Ja, okay. Furchtbar eklig. Wenn ich mir vorstelle, dass man einfach diesen Turtles-Schwanz dann aus dieser Dose packt, das ist ekelhaft. Ich finde das so widerlich, so eine Spreewaldgurke in so einer Dose, Alter. Ich finde saure Gurken, das ist sowas, das sieht so eklig aus. Das ist so, also allein nur von, nehmen wir nur die Form, lass mal die Farbe mal weg. Du hast so eine Gurke, ja? Und dann ist die schon so widerlich geformt, wie so ein ganz schlimmer Schwansen. Und dann ist die so, und dann sind da noch diese komischen Krankheitspickel drauf. Dann ist die grün, aber nicht so ein geiles Grün, sondern so ein ekliges Dunkelgrün, so ein Schimmelgrün. Und dann ist die auch noch zu allem unnütz, so als wäre es nicht widerlich genug in Wasser eingelegt, dass dann auch noch so schmeckt wie die Gurke und auch so leicht grünlich gefärbt ist. Und es schmeckt halt einfach nach sauer. So, das ist so das. Nee, das und Wurst, Alter. Bah! Und das essen dann Leute auch noch kombiniert. Daran erkennst du richtige Dreckschweine, Alter. So eine Spreewaldgurke, da könnte ich alles vollkotzen, wenn ich das schon riech, ey. Ich liebe normale Salatgurken, aber ich kann so Gurken auch auf dem Burger und sowas. Ich finde das so widerlich. So Gürkchen auf dem Cheeseburger.
Die sind doch geil.
Dann hat mir doch mal irgendein Witzbold dann letztes Jahr 4 Kilo Gurkenscheiben geschickt zum Geburtstag. Mega lustig. Aber mein Nachbar hat sich mega drüber gefreut. Ja, das nehme ich mit, ja super.
Ich erinnere mich, das hat's auch im Podcast erzählt vor einem Jahr.
Ja, mega asozial. Ich kann das nicht. Ich finde so Gurken ganz furchtbar. Ich habe den Rest auch weggeworfen.
Das Schlimme war jedenfalls, dass in diesen Geschäften überall so Typen Anfang 30 saßen, also in unserem Alter, die alle schlecht gelaunt waren und immer so geguckt haben, als ob man klaut. Ich hasse das so. Also immer, die einen immer beobachten, überall hängen auch diese Spiegel und da rennt doch auch nur eigentlich fast nur alte Leute rum und ja, ein paar junge Leute,
die haben nichts zu verlieren.
So, alte Leute sind echt ziemlich fuchsig drauf. Unterschätzt das man nicht.
Das kann sein, aber die haben halt uns immer nur angeglotzt so. Und das hasse ich ja. Und dann fragen die auch immer, kann ich helfen? Aber nicht so ein freundliches, ja, kann ich ihnen vielleicht helfen oder so, sondern du merkst halt richtig so, das heißt eigentlich übersetzt, kauft endlich was oder klaut nicht oder so. Hasse ich wie die Pest. Und dann hat mein Onkel auch so gefragt, ja, haben Sie in so einer Parfümerie, haben Sie Creed? Das ist ja auch eine bekannte Parfümmarke so. Sowas kennen wir hier nicht. So richtig unfreundlich. Ja, in der nächsten Parfümerie kannten die das natürlich und da war eine ganz nette alte Dame, so das war die einzige nette Verkäuferin auf dieser Insel.
Hallo Verkäuferin.
Ja, hallo Verkäuferin, haben wir gesagt. Und die hat dann aber Parfüms ausgepackt, so von Creed. Also da stand für ungelogen für 600 Euro Parfüm in kleinen Flaschen auf dem Tresen. Und dann haben wir noch nach einer Probe gefragt. Und dann ist sie wirklich nach hinten gegangen, hat nach Proben gesucht. Und diese ganzen Flaschen standen da auf dem Tisch. Und wir haben so gedacht, ey, die ganze Zeit sind Leute paranoid und gucken uns hinterher, ob wir klauen.
Wie viel hast du eingepackt?
3. Nein, natürlich nicht, aber das war halt schon krass so. Und so eine Flasche Creed Aventus, glaube ich, kostet irgendwie da auf Helgoland 145 Euro.
Bei uns, glaube ich, 200. Bist du denn so jemand, der sich einparfümiert?
Also ich mag es ganz gerne riechen, viele Sachen, aber ich würde halt nie viel Geld dafür ausgeben. So.
Okay.
Also bin ich halt nicht. Das ist mir zu viel Geld. Aber so diese Havanna-Zigarren finde ich ja ganz geil. So. Ich bin ja eigentlich nicht Raucher, aber ich finde so den Geruch von so schönen Zigarren finde ich ja immer ganz geil. Und da war halt so ein extra Raum in so einem Tabakladen, wo man dann extra mit dem Verkäufer halt reingehen muss. Und dann ist halt alles anders klimatisiert und dann wird dir das alles gezeigt, was es da gibt und so. Da habe ich mir einige Havanna gekauft.
Oh, schon geraucht oder wartest du auf die Geburt deines Sohnes?
Ja, nö. Ja, so teuer sind die ja gar nicht, wie man immer denkt. Es kommt ja darauf an, was für eine Sorte und so weiter.
Okay.
Aber so für 16 Euro habe ich mir eine gekauft. Und die riecht auch sehr gut. Riecht
ja, gut, ich meine, warum nicht zeigen, wenn es einem gut geht, ne?
Es geht mir ja nicht gut. Das ist ja nur Fake, das ist nur Schein. Ja, pass auf. Und dann hat er mir 2 gezeigt. Und so, ja, zum Einstieg hier eine von den beiden. Und dann sag ich so, ja, ich glaube, ich nehme die. Und dann sagt er so, warum nicht beide? Was ist das denn für eine Frage? Ja, warum nicht beide? Dann habe ich gesagt, ja, beide, das ist mir ein bisschen zu viel Geld. Und sagt er, ja, hier gibt's ja auch nichts geschenkt. Ich habe auch so gedacht, so, ich will auch nichts geschenkt, ich wollte einfach nur eine haben und nicht 2.
Was für ein Spasti.
Das war ja wirklich schlimm. Ich frage mich, ob das jeden Tag so ist oder ob der Tag einfach irgendwie scheiße war. Ob die.
Ich habe auch beide genommen, auf den Boden geworfen, draufgetreten, wäre gegangen. Einfach so.
Ja, weiß ich auch nicht. Ganz seltsam, diese Insel. Ja, und da war dann so eine Frau, die musste irgendwie 200 Euro bezahlen an der Kasse und hat dann ihre PIN vergessen. Und musste halt mit EC-Karte zahlen und da hat die immer überlegt und so. Und dann hat die wirklich ihr Handy rausgeholt, so ein Samsung Galaxy, so ein ganz großes. Und dann hat sie wirklich das bei den Kontakten drin gehabt, so. Also ich hätte so einfach diese PIN, konnte ich einfach lesen. Ich weiß ihre PIN. Und dieser Oma hätte ich auch so leicht die EC-Karte klauen können.
Hätte sie einfach umgeboxt.
Dann machen wir irgendwann mal so einen geilen Taschendieb-Urlaub in Helgoland. Da klauen wir mal ein Rumble-Bild. Die 5 besten Taschendiebe unter den Rumble-Kopfhörern nehmen wir mit. Und dann geben wir nur so Aufträge. Du holst Toblerone, du holst eine Kippe, genau. Du holst eine Stange Marlboro, du holst Creed-Parfüm, du holst die Zigarren.
Ja, Bewerbung jetzt an max@rumblepack.de. Ja,
Taschendiebe@rumblepack.de. Taschendiebe für Helgoland.
Hast du aber wirklich sehr viele alltägliche Situationen in Helgoland auf so einer kleinen Insel erlebt, was sonst man so in einem Monat erlebt? Hast du einfach so komprimiert in einem Tag auf Helgoland gehabt?
Das Kaufkarma und Helgoland ist auch scheiße.
Ja, stimmt. Genau. Ich kann sagen, das Kaufkarma da ist auch scheiße. Einkaufskarma. Grüße an Dominik Hammes. Das war's bei mir schon wieder.
Ja, da hast du ja ein bisschen Einkaufsstruggle erlebt. Der Jules hat ein bisschen Bühnenstruggle erlebt, denn der Jules ist die Woche aufgetreten. Jules.
Ja, in der Tat. Und zwar letzten Mittwoch, nur kurz, wir nehmen jetzt am Sonntag auf, also letzten Mittwoch, habe ich mich endlich gewagt zum ersten Mal. Ich habe ja vor 2 Jahren, glaube ich, angefangen, ein Stand-Up-Programm zu schreiben, was sich dann irgendwann eher so eine Aneinanderreihung von sehr vielen Bits ist. Also es ist immer noch zusammenhängend meistens, aber auch sehr viele einfach so Witze und Geschichten, die ich eben da reingepackt habe. Und habe dann eben ja so einen kleinen Ausschnitt daraus habe ich dann vorgetragen letzte Woche. Und zwar hieß das Event Kunst gegen Bares. Da kann man eben Künstler, ich glaube einen Euro, jeder Künstler kriegt so ein Sparschwein. 8 Künstler waren es am Mittwoch insgesamt. Und das Publikum kann eben dann dem Künstler einen Euro reinwerfen, um ihm halt zu zeigen, ob es ihm gefallen oder nicht. Vorweg, ich habe am Ende 10 Euro gehabt. Also insgesamt 10 Leute fanden es also anscheinend halbwegs unterhaltsam, das, was ich da vorgeführt habe. Ich glaube, 40 waren insgesamt ungefähr da, also ein Viertel. Das ist schon okay.
Waren das nur so wenig Leute? Ich habe gedacht, es wären viel mehr gewesen.
Nee, waren ich, 30 bis 40, das ist wirklich sehr, 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 sehr kleiner Rahmen. Das war so Open Air in so einem ganz kleinen Biergarten, da wurde dann gegrillt. Ach,
das war noch Open Air, okay.
Und Pizza bestellt.
Ich habe das Video noch nicht gesehen.
Ja, genau, ich habe ein Video gemacht, aber das ist leider von der Qualität her ziemlich beschissen. Ich hatte kurz überlegt, ob ich es twittern oder facebooken sollte, aber dachte ich mir, nee, das hebe ich mir lieber fürs nächste Mal auf, wenn ich noch eine richtige Kamera dabei habe. und dass alles ein bisschen noch sicherer sitzt. Also ich habe jetzt für mich zum Beispiel gemerkt, dass ich auf jeden Fall an den Pointen noch ein bisschen feilen muss, also dass die besser getimed sind, dass ich nicht, also was ich zum Beispiel bei mir eingefallen ist, ich gucke öfters mal auf den Boden bei dem Ganzen, was auch nicht ratsam ist bei sowas, sondern ein bisschen mehr Publikumskontakt suchen, sowas eben. Und fürs nächste Mal sich die Zielgruppe auf jeden Fall besser raussuchen. Waren nämlich einige alte Menschen dabei oder ältere Herrschaften dabei, die fanden dann manche von meinen nicht ganz so netten Witzen, die so ein bisschen in die asozialere Richtung gingen, nicht so gut. Also eine Frau, es ist kein Scherz, ich habe einen Witz gemacht und eine Frau hat mich richtig böse angeschraut, was mich ganz ins Konzept gebracht hat. Das ist schwer, ohne Zusammenhang das jetzt so einfach so zu erklären. Auf jeden Fall, der Witz war eine Krankheit mit drin in diesem Witz und eine Volkskrankheit, die tabuisiert wird heutzutage. Und die Frau hat mich sehr, sehr böse angeschaut.
Ah, ein Krebswitz. Ey, bei Fidi und Bumsi von Böhmermann und Schulz, das war legendär. Also wie man spontan so einen geilen Witz raushauen kann. Wie war das irgendwie? Da ging es irgendwie um Darmkrebs. Hm? Und dann sagt Böhmermann so, ja, oder Herrenkrebs. Der ist wie Herrenschokolade, besonders bitter. Ich habe am Boden gelegen, wirklich. Das ist so asozial. Ist aber so on gut. Point, so schnell, weißt du, das ist echt... Naja. Beneidenswert.
Ja, ach ja, ey, war auf jeden Fall ein sehr cooles Erlebnis. Also das Ding ist, ich hatte auch jetzt so, würde ich sagen, nicht großartig Lampenfieber oder ähnliches, war mehr so dieses, hoffentlich kommt das halbwegs gut an. Kam es auch, war ein cooles Erlebnis, werde ich auf jeden Fall öfters machen, weiterhin verfolgen. Mir macht's Spaß, hoffe den anderen Leuten eben auch. Ungefähr 12 Minuten bin ich aufgetreten, ein paar Lacher abgeräumt. Ich würde sagen, so die Hälfte hat gelacht, ein paar waren gelangweilt, ein paar sind tatsächlich auch einfach aufstanden, was anderes gemacht und wie gesagt, ein paar haben halt mich böse angeguckt. Aber was richtig krass war, sind insgesamt, glaube ich, an dem Abend waren es dreieinhalb Stand-Ups, so der vierte hat irgendwie dann noch gesungen und so ein Kram, das war so ein bisschen, Und einer von denen, das war
so... Deutsche Comedy ist einfach so das Schlimmste, das ist so der Abschaum einfach.
Einer von denen, das war der Hammer. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber ich möchte an dieser Stelle mal sagen, erstmal so ganz vorweg, Leute, wenn ihr versucht, irgendwas zu machen, sei es Musik, sei es Stand-up, irgendwas, Podcast. Sei es zumindest auch ein Podcast, ja, genau, einfach irgendwas, wo ihr künstlerische Freiheiten lebt, dann tut euch selber den Gefallen und klaut nicht bei anderen. So, es ist schön, sich von anderen inspirieren zu lassen, aber klaut nicht. Dieser Typ, was er gemacht hat, er hat einfach Witze von Louis C.K., Jimmy Carr, George Carlin aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Dann hat er aber auch einfach ganz dreist Witze geklaut von deutschen Stand-Ups. Sogar Mario Bartwitz war da drin. So.
Aber darf er das?
Oder oder aber auch halt Ingo Oschmann. So, und da war einfach ein Ingo Oschmann-Witz drin. So, ich weiß nicht, den habe ich gerade noch im Kopf. Das war so dieses so, ja, ich bin ja Stand-Up-Comedian. Und wenn man mich auf der Party fragt, erzähl mal einen Witz, sage ich denen immer so, ja, nee, ich mache das hier professionell. Ein Maurer fragt's ja auch nicht, zieh mal kurz hier eine Mauer hoch. Und dann so, okay. Und das ist, ja genau, das ist so A, das und B, ist halt einfach ein Ingo Oschmann-Witz. Es ist so, Leute, macht sowas nicht. Es ist, die wenigsten haben es anscheinend gemerkt, im Publikum, der kleinste gemeinsame Nenner war, als er dann Witz darüber gemacht hat, wie er seiner Freundin fremd geht, wo ich wirklich nur da saß und dachte mir, unangenehm. Und die Leute hinter mir aber, hahaha, das ist so lustig. Der redet über Fremdficken. Da denke ich auch immer drüber nach, aber ich traue mich nie, was auszusprechen. Aber der sagt das jetzt, deswegen applaudiere ich jetzt ganz laut und
ich hasse alle.
Bastis und Fotzen da. Aber auf jeden Fall macht sowas nicht. Das ist so das, was ich jetzt eigentlich euch noch mitgeben wollte an dieser Stelle. Und jetzt ist Max dran.
Ja, Frage ist, kann man das sein? Was ist denn da jetzt eigentlich mit Jules? Das geht jetzt weiter für dich, ne?
Ja, für mich geht's jetzt weiter. Ich werde mir jetzt weiter.
Ist es denn so für dich, dass wir auch mal sagen können, okay, passt auf, Leute, der Jules ist dann da und da, und dann geht er mal dahin, oder willst du es erstmal für dich machen? Weil das ist die große Frage.
Total, wenn das so funktioniert, ich weiß, keine Ahnung, ich bin ja niemand, der gerne irgendwie so, ja, ich mach das jetzt da, kommt mal dahin, weil es ist dann immer so, nachher klaue ich den Leuten ihre Zeit, die finden das nicht lustig oder sowas. Aber wer Lust hat, kann das natürlich sich gerne anschauen, wenn er irgendwie in der Gegend wohnt.
Hast du nicht bald einen nächsten Termin?
Gerade habe ich jetzt keinen. Ich hatte einen, aber der wurde leider abgesagt, weil sich auf der offenen Bühne zu wenig Künstler gemeldet haben.
Ja, aber dann ist ja ganz gut, dass du den jetzt mitgenommen hast, doch bei diesem.
Ja, definitiv. Also den habe ich wirklich nämlich spontan gemacht. Den in Düsseldorf war der jetzt. Der andere wäre Neuss, also hier im Ort gewesen. Der ist wie gesagt flach gefallen und den Düsseldorf habe ich wirklich spontan gefunden und gesagt, ja, ich komme vorbei. Und dann war ich auch direkt der Erste, der dran war.
Ich würd an deiner Stelle alle offenen Bühnen jetzt mitnehmen. Auch ich würde auch mal nach welche außerhalb fahren. Du kannst auch mal hier irgendwo auftreten.
Auch die geschlossenen. Einfach mal aufgehen. Nukulatur, gebt mal lieber indisch essen, Jungs. Jules macht das jetzt, den Abend hier.
Ja, das ist sehr kein Problem. Ich mache einfach das Warm-up auf die Nukulatur. Das passt schon.
Ja. Achso, wir haben jetzt die Webcams an, stimmt.
Dein Blick rein.
Das war also der Blick, der heißt nicht in 1000 Jahren.
So in die Richtung. Aber ja, nee, danke dir für den Tipp, werde ich auf jeden Fall so machen. Also einfach auf eine Bühne ansteuern, gucken, was es so im Umkreis gibt.
Ohne Ende Zeug abgrasen, weil das ist alles einfach, das ist halt einfach Übung. Du kannst halt, ich meine, es ist halt immer wieder die Sache so, das hat mich in meinem Leben auch gemerkt, mit verschiedenen Sachen, die ich so auf Bühnen aufgeführt habe, so, du kannst 1000 Theorien dir aufschreiben und so. Ich finde es eh mal ein bisschen lächerlich. Ich habe da die letzten Tage drüber mit Freunden diskutiert. Vor allem mit dem Nanu halt, weil, der meinte so, ja, es gibt ja so, aber wie bringst du dir denn Comedy bei? Liest du dann Bücher? Und ich finde immer so dieses, so, ich bringe mir das bei und ich lese mir große Theorien durch und ich bin jetzt ganz, ganz schlau in dem Drumherum, dass ich weiß so, ja, wie funktioniert das alles in der Theorie? Ich finde, Comedy läuft wie Musik, das läuft nach Bauchgefühl und man muss sich nicht irgendwie immer dahinter verstecken zu sagen, ich muss mir erstmal die Grundsachen beibringen, weil die besten Comedians haben sich bestimmt nicht Tausende von anderen Leuten angeguckt und aufgeschrieben und sowas und das und das und das. Es gibt kleine Sachen, die kann man sich abgucken, ja, weil, also, dass man überhaupt weiß so ungefähr, wie es zu funktionieren hat, so, dass man einfach so, guck, sei gut beim Publikum, guck die an, hab eine laute Art zu sprechen, stotter nicht, sonst irgendwas. Aber ansonsten, find dein Stilmittel, find deine Witze und fang nicht an, irgendwie so Theorien zu entwickeln, so angebliche, nur damit du so eine Formel, es gibt keine Formel dafür, so, weißt du?
Ich finde, das beste Beispiel, was du gerade beschreibst, ist dafür, wie Karneval organisiert ist. Weil das ist so durchbürokratisiert und jetzt müssen wir lachen, da, sogar ein musikalisches Signal, wann man lachen muss und klatschen, hoho, das ist so witzig. Ja, das ist doch das schlimme Negativbeispiel dafür, warum das gerade man das nicht macht, sich da irgendwie zu viel Vorschriften zu setzen und irgendwelche Bücher zu lesen dafür.
Also darüber. Meine Vorbereitung war auch ganz einfach. Ich habe mir die letzten Programme von Kristall einfach angeschaut. Und mir als Vorbild genommen, dachte mir so, okay, wenn der das so macht, dann mache ich das auch so. Finden ja alle sehr lustig.
Ich will tatsächlich, habe ich mir vorgenommen, mit Larissa und ich haben es vorgenommen, wir gehen jetzt auf alle schlechten Comedian-Auftritte. So, wir wollen uns jetzt alle schlechten Comedians in Deutschland angucken, die wir hassen, weil wir waren mit den Worten, wir wollen den Feind kennen. Falls du so Dinger hin. Ich glaube, das wird super.
Müsst ihr aber viel Geld ausgeben, weil es gibt so viele.
Das Gute ist, man hat Kontakte, man kommt da auch umsonst rein. Das finde ich auch geil, sich mal schön auf die Gästeliste schreiben lassen, bei denen, die man hasst.
Hey Papa, lass mich mal bei Bart rein.
Papa, lass mich mal. Bart ist aber eher so ein Typ, der mich vor allem wegen seinem Publikum nervt, ne? Also Kristall finde ich halt wahnsinnig schlecht, weil ich ihn schlecht finde und sein Publikum finde ich dann noch behinderter, aber ich finde vor allem Bart halt auch einfach ganz schrecklich, weil er so ein schlimmes Publikum hat. Und Bülent, also
ja, das ist halt so ein Assi-Proleten-Publikum immer, ne?
Absolut, aber du musst sagen, dass Mario Bart, das was er macht, macht er einfach wahnsinnig gut, leider so. Natürlich ist es jetzt nicht mein Superhumor, mein Lieblingshumor und sonst irgendwas, und der Typ ist ein Wichser, also der Typ ist durch und durch ein unfassbar schlechter Mensch, aber der ist halt in seinen Mechanismen, ist der halt einfach, muss man schon sagen, ist der wahnsinnig wahnsinnig weit. So, der hat es schon verstanden. Der ist halt thematisch super begrenzt, der ist ein Wichser und der hat halt ein grauenvolles Publikum und ja. Ich finde das auch nicht richtig lustig, aber ich gestehe dem von den ganzen Typen, die ich so scheiße finde, noch am meisten ein, dass er den Job richtig macht. Muss man auch mal sagen können. Kristall zum Beispiel finde ich absolut behindert. So, aber und Bülent finde ich, Bülent hat die schlechteste Witzedichte von allen und ist auch einfach, also ich weiß nicht, wer die Bülent-Schelan-Programme schreibt. Bülent-Schelan, ich sag's immer falsch. Ist mir auch egal. Das zeigt, wie wenig Respekt ich über ihn habe.
Den einfach der Herr mit den langen Haaren.
Du wolltest nur irgendwas anderes. Du wolltest was anderes sagen. So, du wolltest wieder irgendwas Rassistisches sagen.
Der Nein.
So, der Hesse sagt, der Kimmel. Der Kimmel. Da kommt der Kimmel. Naja, egal. Ja, ich war in L.A., aber dazu muss ich überhaupt nichts sagen, weil ich habe ja alles
in
den Tagebüchern gesagt, die ja jetzt online sind. Tagebuch 1, Tagebuch 2. Tagebuch 2 kam ein bisschen spät, ein bisschen geschlafen. Ansonsten habe ich noch, das Einzige, was ich nicht erwähnt habe, ich habe wieder unfassbar geile Mucke mitgebracht aus den USA. Das Album von YG. Das Album von YG höre ich rauf und runter. Wie heißt das nochmal? Das ist so.
Ich weiß nicht mal, was YG ist.
Das ist ein Rapper, das Album heißt Still Brazy und das ist das beste Album. Das ist komplett produziert wie so West Coast Mucke aus den 90ern, so richtig Dre-mäßig. Und das ist mega geil. Das YG-Album sollte man unbedingt auschecken. Das ist überkrass. Da kriegt man direkt so ein San Andreas-Feeling. Ansonsten hat das neue Kuschelmuschel aufgemacht. In der Zeit, wo ich in L.A. war, da war ich jetzt die Woche. Das ist super schön. Es ist 100 Meter weiter vom alten Kuschelmuschel. Ist jetzt in den Händen von Horst. Und Horst hat es richtig, richtig geil gemacht. Und ich war leider da und habe auch leider schon wieder... Ich habe gedacht, naja gut, unterstützen zur Eröffnung seines Ladens und habe mir...
Du findest immer Ausreden, viel Geld auszugeben.
Ja, absolut. Aber die kennt ihr beide auch. Deswegen haltet mal schön die Fresse. immer so dieses so, ja, man muss ja auch mal so sich selbst belügen können wir sehr gut. Er hat den echt schön gemacht, den Laden. Ist halt vor allem mal, es ist halt auch mal ganz angenehm. Ich meine, ich liebe ja das Kuschelmuschel, das Alte. Aber es ist auch mal ganz reinzugehen in den Laden, der nicht nach alter Scheune riecht. So. Und er hat tatsächlich sehr, sehr viel Sortiment mit rübergenommen. Ich hatte so ein bisschen die Sorge, dass er das nicht, dass er nicht genug Zeug hat, aber er hat es richtig voll gekriegt. Der Laden ist wahnsinnig schön strukturiert, hat so richtig schöne Vitrinen, hat es alles mal richtig aufgeräumt, hat geiles neues Zeug, so auch die neuen Turtles-Figuren zum neuen Out of the Shadow-Film und so. Out of the Ooze. Und die ganzen Figuren von sich und so. Und hat richtig cooles Zeug. Hat aber auch richtig viel geiles altes Zeug, hat mega viel auf PlayStation 1 und Super Nintendo und auch die ganzen Nintendo-Vitrinen voll. Und ich habe mir Simon's Quest gekauft, das ist Castlevania 2 auf dem NES, in neu, Mint. Und auch noch Mint ein Game Boy Micro in der japanischen Famicom Edition, Limited.
Nice.
Ja, und über den Preis werfen wir bescheiden den Mantel des Schweigens.
Wie heißt denn das? Heißt das Schmusemuse? Oder
das heißt Kuschelmuschel Reloaded. Kuschelmuschel Reloaded. Und es ist das gleiche Logo wie davor auch, nur grün. Einfach, dass den Mittelfinger zeigt. Ist jetzt ja, ist in grün. Hat auch eine Seite, ich glaube kuschelmuschelreloaded.de. Sollte man unbedingt vorbeifahren. Ist in der gleichen Straße, auch in der Neugasse in Hasselroth. Da, wo die wohnen und ja, es ist mega geil und sieht super schön aus und das Alte gibt's natürlich auch noch, das macht jetzt der Reinhold und der Horst macht das andere und das ist wirklich für Leute, die Games suchen, neue sowie alte, von alten Kram bis hoch zur neuen Konsolengeneration, zur aktuellen Generation. Alles da, alles super, sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Und ich hatte, glaube ich, das unangenehmste Erlebnis seit Wochen, als ich im Autokino war mit dem Nanu. Und zwar sind wir ins Kino gefahren. Ich habe es zwar in dem Podcast, in dem wir den Film besprechen, den wir da geguckt haben, Central Intelligence, haben wir es auch erzählt, aber ich erzähle es trotzdem mal hier, weil das ist so eine Tim-Geschichte, finde ich. Das ist was für Tim. Und zwar das ist so schrecklich. Waren wir in Central Intelligence, haben uns hingestellt, wir waren mit meinem Auto da und vor uns war eine komplette Reihe frei und irgendwann fahren auf einmal 6 Autos so in so einer Karawane rein, stellen sich alle hin, alle Frankfurter Kennzeichen, alle irgendwelche BMWs und Mercedes und alle und sehr viele Leute steigen aus und es waren zwei Familien mit tausenden von Leuten und da war alles dabei, Oma, Opa, kleine Kinder, normal, etwas jüngere, dann so Leute in unserem Alter, Leute mit 30 plus 40, so. Also alles war da, jede Generation von Mensch stieg aus diesen Autos aus, so. Es wurden auch immer mehr, es war wie, als hättest du so einen kleinen so ein Auto mit Clowns gefüllt, so. Also, aus so einem Mini Cooper und aus dem steigen irgendwie 28 Clowns aus. Und das war wirklich krass und die kamen immer mehr und mehr und mehr und mehr und wir haben uns schon gefragt, so, weißt du, auch mit dem Kind, sie hatten halt einfach einjähriges Kind dabei und warst so, ja, aber wir sind ja immer noch bei Central Intelligence. Also wir gucken jetzt nicht hier irgendwie Ice Age oder sowas. Und naja, dann haben die da alle abgehangen und so. Und wir wussten es nicht. Dann kamen auch immer noch ein paar dazu. Und wir haben uns schon die ganze Zeit gefragt, was passiert denn hier? Und dann irgendwann so es ging auch viel später los, der Film so. Also es lief halt komplett vor schon. Dann ging das Kino nochmal aus. Und dann kam auf einmal eine Durchsage über das Mikrofon vom Kinobesitzer. Und das ist halt ein Hesse so. Und ich finde, das ist da eh schon immer so mega unangenehm so. Ja, mein liebes Publikum, wir wollten uns kurz für die kleine Verzögerung entschuldigen. Es geht jetzt auch gleich los. Aber vorher haben wir noch einen Home-Video-Film von einem jungen Mann, den er Ihnen jetzt präsentieren möchte. Das möchten wir nicht vorenthalten. Ich würde mal sagen, Film ab. Und dann geht so ein Film los. Da kommt so ein Teddybär aus, den haben die an so einer Schnur durch den Wald gezogen. Das soll so aussehen, als würde er auf die Kamera zulaufen. Sieht aber eigentlich nur aus wie ein Teddybär, den man an der Schnur irgendwo langzieht. Der kommt so auf die Kamera zu, so, hallo, Schatz. Im Hintergrund läuft so türkische Musik. Hallo, Schatz. Und dann bist
so, hey, da bist du ja. Oh. Und dann so. Und dann wird so ein wirklich so. Kennst du dieses Bild, was von uns gemalt wurde? So?
Ja,
dieses, ja. Mit dieses Rumblepack-Bild, so, was so ganz schlecht in Paint nachgemalt wurde. So, das wurde. So sah das aus von den beiden. So von dem Typen und der Tuss. So war das in so einem Herz, so war das Gesicht so drin. Und da hast du diese Mongo-Gesichter gesehen. Und du warst so, oh Gott, was kommt? Jo, Schatz, wir sind jetzt schon seit 8 Jahren zusammen. Und alles, weißt du, so Farid Bang-mäßig so. Ja, wir sind jetzt schon seit 8 Jahren zusammen. Und was uns zusammenhält, ist unsere Loyalität, Liebe und das Mitgefühl. Deswegen möchte ich dich fragen, dann irgendein Name halt, möchtest du mich heiraten? Und das war so unangenehm. Da wurden dazu auch noch so Bilder eingefadet, so von den beiden. Und weißt du, auf der Autokino-Leinwand in Grafenbruch, ey. So, oh, das ist so der schlimmste Ort, wo man jemanden einen Heiratsantrag machen kann. 12 Stunden später ist der private Automarkt, so morgens. Und da wird so der Heiratsantrag gemacht. Und man ist so, ne. Und der Danu und ich saßen halt so dahinter, konnten das nicht glauben, haben versucht, diesen ganzen Film auf Snapchat festzuhalten. Die ganze Zeit so, oh, ist das unangenehm. Alter, das ist so unangenehm. Und dann immer nochmal, die ganze Zeit das so gefilmt. Und dieses, hey Schatz, wie dieser Teddybär aus dem Busch kommt. So, oh Gott, das ist so schrecklich. Und dann haben die da gehupt. Und dann sind die alle auf einmal, dann hat das auch Sinn gemacht, warum die alle da waren. Weil das waren die Familien von den beiden. Und dann sind die alle raus. Und das war total sinnlos. Und dann geht ein Auto auf und dann kommen so tausende von so Heliumballons raus mit Herz in Herzform. Und dann haben die sich so vor unserem Auto so geküsst und so und haben so Selfies gemacht. Und ich war so, oh nee, ey, ich wollte doch nur einen Film gucken. Und dann ist noch so ein Typ aus dem Auto, der war mein absoluter Favorit, der hatte einfach so eine riesige Shisha in der Hand.
Ja, natürlich.
Aber oben so Kohle lag, die so geglüht hat. Und ist ihm immer so, der ist dann immer so ganz freudig, wollte diese Shisha so rumreichen. So, hey, will noch einer Shisha? Und dann ist er immer so zu den Verwandten gelaufen, ist immer die Kohle runtergefallen. Und er musste sie immer mit dieser kleinen Eisenzange, die immer bei Shishas dabei ist, musste sie immer vom Boden aufsammeln. Das war alles so von Unannehmlichkeiten getränkt. So. Und es ging halt dann, und als der Film dann los war, also man muss ja fairerweise sagen, die haben ja niemandem was getan, die waren ja auch lieb, und als der Film dann losging, waren die auch ruhig und so. Aber es war halt einfach nur so, ich meine, man denkt sich ja manchmal auch so, wenn ich irgendwann mal einen Heiratsantrag machen würde, wie würde der denn aussehen und so. Und also so nicht.
Aber für die erste Regel, die haben sie bei mir schon gebrochen, fremde Leute damit zu belästigen. Ich verstehe das nicht.
Ich finde halt, ein Heiratsantrag, der gehört halt eigentlich nur unter 2 Personen so. Und wenn, der muss wirklich still vonstatten gehen. Oder man macht was richtig krass Aufwendiges. Aber auch das muss dann eigentlich nur sich auf die Person begrenzen, finde ich. Aber so das da so im Kino und dann da irgendwie, dass der Film dann da zu spät losgeht, dann hupen da noch alle und sonst irgendwas. Also jetzt mal davon, dass ich es halt aus humoristischer Sicht gesehen habe. Und fand es mega witzig halt einfach, weil es so absurd war und weil es halt auch so ein bisschen fremdschämig war, war es halt auch einfach für mich, als Kerl, der da nur im Kino sitzen wollte, blendet man das Lustige aus, war es halt einfach mega nervig. So, und wie du richtig sagst, sie gehen halt anderen Leuten damit auf den Sack, und ich finde, das ist so, ja, das ist ja schön und gut, aber ich finde es auch einfach wahnsinnig unstylisch. Ich meine, wer im Autokino Grafenbruch schon mal war, das ist jetzt auch nicht der geile Ort. So, also das ist halt einfach
wahrscheinlich billig.
Ja, das ist ein betonierter Platz. So, da ist vorne eine Leinwand und rechts ist eine Burgerbude. Und das war's.
Hab schon erst im UCI angefragt. Ich hab gesagt, ja, ist kein Problem, 500 Euro. Ja, nee, das ist es mir dann doch nicht wert.
Ja, vor allem, also wenn du dir ein Kino mietest oder sowas, weißt du, und sagst so, okay, Baby, wir sind, also lässt sie dann da reingehen, da läuft irgendwie so ein krasser Actionfilm, auf einmal kommt Dwayne Johnson und sagt so, du solltest vielleicht doch einfach Max Nikolas Nachtsam heiraten. Dann bist du vielleicht so, Alter, krass, was, Moment. So, und dann kommst du neben Dwayne Johnson und sagst so, hey Baby, hast du gehört, Dwayne Johnson hat gesagt, du sollst mich heiraten, machst du das? Und das ist dann wieder, aber das ist ja eher die unwahrscheinliche Regel, dass das passiert. So, aber so, dass da irgendwie der Teddybär am Seil durchs Feld gezogen wird und sagt so, Schatz, so bist du ja. Das ist einfach nur mega schlimm. So. Und dazu diese scheiß Mucke. Und aber ey, das andere ist halt auch einfach so, so, wahrscheinlich sind wir zu arrogant und denen reicht das wahrscheinlich. Die sah mega glücklich aus, die stand da mit dem Typen 5 Minuten direkt vor unserem Auto, hat mit dem rumgeküsst, wir waren ganz, der Nanu dann noch irgendwann so, ja Max, jetzt kann ich dich ja auch fragen, willst du mich auch heiraten? So, Witze drüber gemacht, so. Und wir waren halt echt beide so, waren halt super unangenehm berührt von der Situation. Aber den Leuten reicht das vielleicht auch so, die sind damit glücklich. Ich wär's nicht.
Ja, die haben halt auch eine ganz andere Perspektive so. Auch zu Weihnachten siehst du auch immer so diese bunten Lichterketten und dieser Überkitsch so. Leute, die Geschmack haben, die wissen halt, okay, welche Farben passen zusammen. Und manche sagen einfach, okay, mein Weihnachten sieht aus wie Zirkus. So, für die ist das aber auch dann wunderschön so. Und das ist, ja, für uns dann halt immer echt schwer nachvollziehbar.
Absolut. Das sind auch Leute, die haben Wäscheständer in der Wohnung hinter sich.
Ich stech dich ab, ohne Scheiß. Das ist was ganz Normales. Außerdem bin ich hier im Arbeitszimmer.
Das ist was ganz Normales.
Wenn ich Besuche habe, dann habe ich da nirgendwo einen Wäscheständer rumstehen. So. Aber mit euch beiden hässlichen Fratzen hier zu podcasten, da reicht auch mein hässlicher Wäscheständer.
Oh, wie wütend der gerade einfach
mal, ist. Letztes Mal hast du schon so drüber gelästert, das sieht aus wie bei Asozialen. So. Ich wusste das ja nicht, war auf Toilette. Und dann haben wir die Folge fertig gemacht. Ich schneide das und höre, wie ihr richtig über mich ablästert und so richtig asozial. So. Ja, wie bei Asozialen, guck mal, wie das aussieht. Was ist das denn für ein
Leute, beim Hielscher sieht's aus.
Da stand aber auch ein Wäschekorb rum, wo dann die Socken drauf lagen oder sowas, ne?
Ja, ganz normal.
Mhm. In Bremen.
Jules hat auch ein scheiß Haus, eine Villa, mit so einem extra Wäscheraum noch dran.
Ja, mit so einem Tor, was der Jules, wo man dann erstmal so anfragen muss. Und dann sein Butler macht immer die Tür auf und dann sagt so, Herr Laschewski, möchten Sie von Ihren Freunden gestört werden? Ja, heute ausnahmsweise.
Der ist eigentlich Müller mit Nachnamen, ich bestehe mal darauf, dass man ihn Alfred nennt.
Da muss man immer durch den Wasserfall fahren, ins Haus vom Jules. Aber dann ist das Auto immer danach sauber. Naja, das war meine Woche. Und ich würde sagen, bevor wir gleich zu den Reviews kommen, haben wir noch eine kurze Gewinnspiel. Wir haben heute kein Gewinnspiel, ne? Deswegen brauchen wir den Song gar nicht hören.
Nee.
Aber wir haben hier eine Gewinnspielauflösung noch und die verrät uns ganz kurz Timmy.
Genau. Die Aufgabe war ja, mir bei Facebook zu schreiben, was euer größter Fehlkauf war. Und ich musste echt lachen, weil 3 Typen gesagt haben, ein Masturbator. Also wer das nicht kennt, das sind so diese Taschenmuschis. Oder diese Teile, die so aussehen wie
was
so ein Schinken.
Was haben wir eigentlich für asoziale Hörer, Alter? So, ich habe das schon so oft gesehen in der Werbung, so bei, wenn man irgendwie auf Huges abhängt oder sowas, dann ist es ja so rechts. Und dann denke ich mir immer so, wer kauft sich so ein liebloses Stück Plastik, in das er seinen Schwanz reinhämmert und denkt, dass das irgendwie im Ansatz die Vagina einer Frau nachsimuliert? Das ist so ein Blödsinn.
Das sagt der, der manchmal so zu faul ist, zum Date zu gehen, wo klar ist, dass man ficken wird. Du bist, was, wie viele Dates, sag mal ehrlich, wie viele Fick-Dates hast du denn abgesagt, weil du zu faul warst?
Wie viele Fick-Dates ich abgesagt habe? Locker 30 bis 40.
Siehst du?
Ja, aber das ist
und
ehrlich.
Und für die zu faul
das
sind oder die
ich vielleicht... Am Ende wäre nur Scheiße passiert. Man holt sich irgendwelche Krankheiten ins Haus. Man hat irgendwie eine Alte am Sack, die dann nervt und Psycho ist. Selbst die paar, die ich ja dann doch hatte, wo ich meinen Arsch hochbewege, alles Scheiße. So, und ich hätte auf alles verzichten können.
Jemand müsste mir mal erklären, wie man so Fick-Dates bekommt an dieser Stelle. Können wir vielleicht mal ein Special zu machen für Menschen wie mich, die sozial inkompetent sind und nicht wissen, wie man so ein
Date bekommt. Ja, ich bin jetzt 32, der hat seit Jahren schon was angehäuft. Aber ich hab echt überdurchschnittlich viele, ja, was heißt Fick-Dates, aber Dates abgesagt, so. Ein paar davon war halt klar, da hätte man auch, aber es ist auch einfach, ich find's auch einfach alles nervig. Ich habe auch keine Lust mehr da drauf. Die Leute sollen mich in Ruhe lassen.
Und genau für die Leute gibt's diese Teile so.
Ja, aber für diese Leute gibt's auch einfach Pornoseiten.
Ja, aber denen ist die Hand zu langweilig und dann nehmen sie halt das. Jetzt verurteile die mal nicht. Aber ich fand es halt witzig, dass alle das so als Fehlkauf und alle so, ja, fühlt sich gar nicht echt an und so. Ich so, ja, ach, hab ich mir ja schon was gedacht. Aber ein Kumpel von mir hat mir auch mal so ein Teil gezeigt, das war auch so wie so ein kleiner Arsch. So sieht erstmal aus wie so ein Schinken oder so. Und dann siehst
schön.
Du dann erst so, okay, da sind so 2 Löcher so. Okay,
wie das, du den Satz obere, einfach einhaltest, als wäre es das Normalste der Welt. Mein Kumpel hat mir mal seine Taschenmuschi gezeigt, ja, außer wie ein Arschloch. Okay.
Nein, man war halt betrunken.
Das ist ja unser cooler Kumpels, Tim.
Man war halt betrunken und hat halt über solche Sachen geredet. Mann, man muss auch mal offen reden so. Und auch über Vorhautbeschneidung und so reden. So, pass auf. Und dann hat er mir das so gezeigt und dann meinte, hier, guck mal, voll scheiße, das ist viel zu klein. So, und dann Und dann siehst du das und das ist wirklich, das ist super unangenehm, weil nämlich auf der Packung und so sieht das alles normal, in Anführungszeichen, so normal, wie sowas halt aussehen kann. Aber halt nach normaler Größe sieht das aus, wie halt bei einer echten Frau, so halt dieses Stück Körper. Aber dann war das halt so klein, wo man sich dann überlegt, so, ey, waren das Materialsparmaßnahmen? So wie beim Swimmingpool, wenn du so einen Pool kaufst, bei Aldi so, ist auf dem Bild auch immer, passt die ganze Familie rein, Oma, Opa noch alle rein. Oder ist immer noch mega viel Platz so und wenn du es dann aufbläst zu Hause, dann ist das so gerade mal so groß wie so ein 5-Mark-Stück.
Ich möchte mich von diesem Beitrag distanzieren, dann nur an dieser Stelle.
Und dann ist da dieses Ding und dann denkst du so, okay, sind das Materialsparmaßnahmen und Betrug oder ist es für Leute, die das vielleicht ganz geil finden, wenn das so klein aussieht, weil das war wirklich sehr unangenehm, weil das halt, ja, also.
Das denkt sich niemand. Ich glaube, du bist der einzige Mensch, der diesen Gedanken gefasst hat.
Was passiert hier gerade, Alter?
Das ist doch, hallo, jeder von euch war doch mal beim Kumpel zu Hause und der hat gezeigt, was für eine Taschenmuschi hat.
Ja, klar, das ist das. Sätze, die super oft gefallen sind in meinem Freundeskreis. Wenn der Schlossmann kommt, so, guck mal, ich hab eine neue Taschenmuschi.
Ja, ihr habt auch komische Freunde, ihr habt auch Freunde, die gucken keine Pornos.
Ja, wir haben die komischen Freunde.
Wir haben die komischen Freunde, wir haben die ganz komischen Freunde, wenn wir die Normaltätigkeiten machen.
Ja, ich habe halt Taschenmuschi-Freunde und Wäscheständer.
Entschuldigung, Tim, irgendwann wird es mal halt so einen riesigen Zusammenschnitt geben von Dingen, die du in deinem Leben erlebt hast. Dann werden die Leute merken, was du für eine kranke Drecksau bist. So.
Jetzt fühle ich mich schlecht. Jetzt fühle ich mich, als wenn ich nicht normal bin.
Ich bin so froh, dass ich jetzt erwachsen bin.
Aber das Geile ist so, ich habe auch mal so überlegt, so, ja, wie sind diese Teile? Sind die eigentlich gut? So, ich habe noch nie danach geguckt. So,
hast du denn deinen Arsch mal mitgenommen? Wenigstens? Hast du den schon ausgewaschen? Verleiht man sowas bei euch im Freundeskreis dann auch so? Kriegt ihr dann so, nehmt ihr mal mit?
Wir sind doch nicht
unnormal. Koch das kurz aus. Oh Gott. Ich habe mal ganz am Anfang, als eBay gegründet wurde, hat man ja, man war 17, 18, da habe ich dann immer geguckt, oder nee, früher sogar, 15, 16. So, da war eBay ganz, ganz, 99, 17 Jahre her. Und, also war ich 15. Da hat man ja immer geguckt, was es noch so gibt. Damals waren die Richtlinien noch nicht ganz so streng wie heute oder wie über die Jahre dann sich das entwickelt hat. Da gingen auch Spiele ab 18, auch indiziertes Zeug und sowas. Die hatten das doch alles nicht so richtig unter Kontrolle. Und auch so Sexspielzeug und so Pornos und sowas waren damals teilweise noch, stand noch kurzzeitig auf eBay. Und da gab es zwei Sachen, die werde ich nie vergessen. Es war einmal ein veganer Dildo, gefertigt aus einer Kartoffel mit Abspritzfunktion. Das war bei uns damals der absolute Knaller im Freundeskreis, weil jeder, das war halt irgendwie aus einer riesigen Kartoffel ein geschnitzter Dildo. Oh, wow. Mit so einer Abspritzfunktion. Keine Ahnung, was das sollte. Und,
Abspritzfunktion, also dass du das, wenn du es benutzt, das abspritzen kannst, ganz einfach mit einem Gartenschlauch oder das andere?
Weil, das andere, dass wenn, der selber absondert. Dass der hatte so ein Häkchen, ja, drin, da konntest du dran ziehen, da kannst du dann was reinfüllen, was weiß ich, eine saure Sahne von Mola und dann kannst du die reinfüllen, Gott. Dann kannst du zack. Und das andere war, dass eine Frau irgendwie ihre Dildo-Sammlung aufgelöst hat und dann so alle gesäubert und gekocht. Und dann stand einfach so der ganze Tisch, aber wirklich, was mit der los gewesen sein muss.
Ich hab doch mal was vorbereitet.
Es sah aus wirklich wie so eine. Sah aus, als hätte sie so eine Miniatur von Coruscant auf dem Tisch. So. So. Das war krass, war so. Hä? Was ist denn mit ihr los?
Eine Bekannte von mir ist mal umgezogen und hat in einem Schrank, in einem alten Schrank, der noch in der Wohnung stand, so auch ganz viel Sexspielzeug gefunden. Also extrem viel. Und diesen Schrank hat sie einfach zugemacht, nie wieder aufgemacht. So. Ekelhaft, wie kann man denn sowas da vergessen? Verstehe ich nicht. Jedenfalls, Jens B. hat die Loot-Chest gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, danke Jungs, dass ihr mir die 40 Euro für so einen Masturbator gespart habt. Kaufe ich mir dann nicht. Oh, Max, hast du eigentlich gesehen, das wollte ich dich letztens schon fragen, auf manchen Pornoseiten kommt jetzt oben rechts manchmal so eine Werbung für so ein Street Fighter-Pornospiel. Da sieht man einfach nur Zangief, wie er so, diese eine, die ist noch relativ neu, der Charakter aus dem neueren Teil, ich glaube, erst in Street Fighter 4 oder 5 kam die, wie er sie so durchnimmt und da steht irgendwie so, dass man irgendwie dass man rankt und danach 5 Minuten spielt und dann wieder rankt oder so, irgendwie so eine Dauerschleife. Ganz seltsam, hast du das schon gesehen?
Ich möchte nicht mehr mit dir reden.
Aber das ist richtig gut animiert,
also das ist so billig. Ich hab nur letztens den Turtles-Porno geguckt. Es gibt ja jetzt den neuen 10-Inch Mutant Ninja Turtles oder 10-Inch-Film. Den habe ich irgendwie, gab es einen Trailer zu und ich habe dann mir nochmal den Film angeguckt. Und das ist so dumm. Das ist eigentlich, der Film geht nur eine halbe Stunde und es ist eigentlich nur eine Sexszene zwischen Casey Jones und April O'Neil. Und am Ende, diese April O'Neil-Schauspielerin ist, nachdem sie fertig ist, nachdem sie echten Sex mit Casey hatte, kommen halt diese 4 Turtles mit so ganz schlechten Kostümen an und sagen so, Baby, you need the ooze.
Und dann stehen sie sich um sie rum und sie kniet so vor denen. Und die haben halt so richtig große, hässliche Plastikschwänze. Aus denen schießt dann einfach nur so grüner Schleim und.
Spreewaldgurken.
Ja, so viele Spreewaldgurken hängen dann darunter. Und die vier wanken dann halt, also wanken dann irgendwelchen Kunstschiss auf diese April O'Neil ab. Und das war's. Genauso wie der.
Was für eine Scheiße.
Das machen diese Woodrocket-Typen aus den Staaten. Die machen immer, die machen auch, die haben auch diesen Adventure-Time-Porno gemacht, wo Finn einfach mit Marcy und Princess Bubblegum fickt. So, also auch alles halt reale Menschen. Es ist so behindert, Alter. Es ist so behindert. Naja. Ich habe auch den, also ich habe auch nicht nur den Tenet-Film gesehen und den reviewed, sondern ich habe tatsächlich auch den Out of the Shadows schon gesehen. Der war ganz gut. War ganz okay. Der neue Turtles-Film. Naja. Den hört ihr in Autokino, Spiele hört ihr hier. Wir haben viel Zeug getestet, haben wir schon gesagt. Und den Anfang macht heute Jules mit einem Spiel, auf das die Welt lange gewartet hat. Ein Spiel, das sehr, sehr krass gebackt wurde bei Kickstarter. Was jetzt rausgekommen ist und was ja laut Presse total ein riesiger Reinfall sein soll. Und ob sich das alles bestätigt, das sagt uns jetzt unser Jules.
Ja, Mighty Number 9 habe ich mir letzte Woche für den PC gegönnt. Spiel hätte auch, glaube ich, einfach Mighty Number 2 heißen können. Den lasse ich mal kurz ein bisschen sacken. Grafik wie Sound sind auch Grütze, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Ich weiß wirklich nicht, was die da gemacht haben. Man hätte, glaube ich, hätten sich einen großen Gefallen und hätten es einfach 2D aussehen lassen, eben wie Mega Man 7 oder die alten Mega Man X-Teile. Allen voran fand ich X immer am coolsten. Und ich meine, Max, welche fandst du am besten von Mega Man, so die Mega Man-Teile X oder eine normale Serie?
Naja, X sah halt super aus, ne? Also X1, 2, 3, tolle Spiele. So, also gerade die auf dem Super Nintendo und auch später dann auf der PlayStation und so, ist tolle Dinger. Dieses 3D hätte keiner gebraucht. So, ich verstehe auch nicht, weil es sieht halt auch einfach, es sieht halt aus wie PlayStation 2 oder 3. So, es ist so, es ist.
Ja, das kommt dazu, da wollte ich auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Also Mega Man X4 ist mein absoluter Liebling. Und es soll eben im Geiste diese ganzen Mega Mans emulieren, also die normalen und die X-Sachen. Und stammt auch von Kenji Inafune, der ja der Urvater von Mega Man ist. Und das, das macht es irgendwie schlimmer. Und das soll jetzt auch gar nicht so krass fies klingen oder sowas. Aber es ist halt wirklich, es spielt sich wie ein liebloser Abklatsch. Habe ich, glaube ich, gestern mit Tim auch kurz drüber gesprochen gehabt. Es sieht alles so ein bisschen nach aus, als hätten irgendwie Informatikstudenten für ein kurzlebiges Projekt das so zusammengeklatscht. Also wie du schon sagst, die Grafik ist wirklich unter aller Sau. Insbesondere da es ja für PC, Xbox One, PlayStation 4 kommt. Es sieht wirklich einfach. Ja, PlayStation 2 würde ich tatsächlich sagen, nicht mal 3. Also sieht wirklich nach PlayStation 2 Grafik aus. Die Animationen sind richtig schlecht. Sei es Explosionen oder Kisten, die zusammenbrechen. Es sind immer dieselben Animationen, gerade im Zeitalter, wo sie die neue Unreal Engine benutzen oder auch mit Physics und wie sie alle heißen. Nichts dergleichen. Also das sucht man alles vergebens. Es sieht sehr, sehr, sehr hingerotzt aus, wenn ich ehrlich bin. Und im Wesentlichen, ihr könnt euch das Spiel also wie ein 2D-Plattformer vorstellen, der Mega Man nachempfunden ist, aber, und das ist halt wirklich der Hammer, die besten Features bleiben außen vor. Man kann die Fähigkeiten der Endgegner nicht absorbieren. Die eigene Waffe lädt sich nicht auf. Gegner verrecken erst, wenn man in sie reindasht. Also man muss schießen, dann kriegen die so einen Status, dass sie die leuchten halt in einer Farbe, sei es rot, grün, blau, wie auch immer. Und dann muss man reindashen, damit sie halt erst verrecken und dann hat man für einen kurzen Moment deren Fähigkeiten. Und das war es halt. Man kann nicht rutschen, man kann keine Walljumps machen. Also alles das, was eigentlich Mega Man so als Plattformer ausgemacht hat. Ich weiß, also es entwickelt jemand sehr so scheinbar einfach gedacht, hey, wir nehmen das Spielprinzip von Mega Man und setzen es so um, dass es keinen Spaß mehr macht. Ich weiß nicht. Das ist halt so, dass das Traurige daran ist, es sind Entwickler von Mega Man. Es ist Kenji Inafune dahinter. Wieso haben sie das weggelassen? Wieso haben sie sich gedacht, wir machen das jetzt komplett anders? Sie haben es ja, das Schlimme ist ja, sie haben es ja dadurch nicht irgendwie verbessert. Sie haben es ja nicht neu gemacht, sondern einfach nur was weggelassen. Sie haben nicht stattdessen was Neues hinzugefügt. Das ist so.
Aber das ist, als wenn einer von uns auf einmal sagt, ja, ich mache jetzt noch einen anderen Podcast und der ist dann so richtig scheiße.
Oh. Das ist nicht so nett, einfach mal Autokino zu dissen, Tim, ne? Also heute bist du echt, ist echt nicht so drauf. Lässt man den Mega Man Aspekt außer Acht, hat man trotzdem einen halbgraden Plattformer, der viel sein möchte, kaum richtig umgesetzt wurde und nichts kann. Gibt's für PC für 20, für Konsolen für 30 Euro. Wenn überhaupt, würde ich sagen, wartet auf die 10 Euro Marke und selbst dann ist es so dieses, es macht nicht wirklich Spaß. Also ich hab's 2 Stunden ungefähr gezockt, um ihm ein bisschen Chance zu lassen, hab ein paar der Boss, ich glaube 3 oder 4 Bosse besiegt. Und habe am Ende, mein Eindruck hat sich nicht verändert, es ist nicht besser geworden, immer nur dieses so, ja schade, es hätte was Gutes werden können, man sieht die Ideen, die da sind, man sieht, dass man versucht hat, den Geist der Megamans einzufangen, aber man ist wirklich also mit einem Lamborghini vor die Wand gefahren damit. Also wirklich mit richtig viel Speed und richtig viel dahinter. Schade.
Was ich schlimm daran finde, ist die Tatsache, dass hier halt unfassbar, also das war ja mit Millionen von Dollar bei Kickstarter.
4 Millionen, genau, ja.
4 Millionen, da fragt man sich, wenn ich habe das gesehen, jetzt auch in den Videos, dann frage ich mich, wo sind die eigentlich hin? Also das sieht so scheiße aus, so gemessen an dem, was es gekostet hat. Ich finde, es sieht in keinster Weise danach aus, als hätte man diese Kohle richtig genutzt, sondern als hätte man sich in teuren Hotels platziert und mit billigen Laptops das Spiel gemacht. So.
Und, ich verstehe es aber auch nicht, denn wenn du die ganzen Indie-Spiele anschaust, die auf E3 vorgestellt worden sind,
total, es
die gibt sehen, so viele schöne Spiele. Die sehen so krass gut aus. Alleine guck dir zum Beispiel jetzt, ich meine, es ist jetzt kein 3D-Spiel, mir ging es eigentlich um 3D-Spiel, aber guck dir mal zum Beispiel Cuphead an im Vergleich, was auch so ein bisschen in diese Kerbe schlägt und es sieht einfach mal so viel besser und liebevoller aus. Und
es kostet bestimmt keine 4 Millionen. Oder nimm auch so Titel wie Limbo oder wie Deadlight, was wir später noch besprechen werden, was jetzt
ja Deadlight zum Beispiel.
So, das sind keine Spiele, die werden vielleicht genauso viel gekostet haben, aber die sehen halt einfach besser aus und die machen auch vor allem was richtig und sowas. Und die Mega Man Technik zu checken ist ja wohl überhaupt kein großes Problem, jetzt zu sagen so okay. So, ich meine, Shovel Knight hat's ja auch hingekriegt.
Wollte ich jetzt sagen, Shovel Knight ist super nice. Erstmal für den 3DS vor ein paar Wochen durchgespielt. Aber das ist auch so das Problem. So, da sitzen Menschen, die an Mega Man mitgearbeitet haben, die Mega Man erfunden haben.
Die machen's schlechter jetzt als die Leute, die es gerade kopieren, so weißt du?
Das ist halt der Hammer.
Und sie tun auch damit anderen Kickstartern keine Gefallen, weil damit einfach jetzt auch Leute kritisch werden, wenn sie sagen, so, hey, ich hab was gebackt. Und zum Beispiel. Aber deswegen mache ich das auch nicht. Also ich kann zum Beispiel sowas wie Patreon nachvollziehen. So, das macht total Sinn, weil ich kriege ja jedes Mal ein Endresultat, jeden Monat so. Und dann habe ich kriege ja erst das Produkt und zahle dann freiwillig. Aber erst
und ich
freiwillig,
weiß auch, dass sichergestellt ist, dass das Produkt weiter existiert.
Ja. Bei Kickstarter ist es aber tatsächlich so, ich backe was und ich backe erstmal nur, das ist eine krasse Vertrauensbasis, weil ich einfach so mich darauf einlasse, sage so, okay, ich habe keine Ahnung, inwieweit das noch funktionieren mag, aber wir ziehen das jetzt mal durch und gucken mal. Und dann passiert halt genau das. Und mit so Sachen wie Mighty No. 9 werden Leute halt einfach kritisch, weil Mighty No. 9 war eines der größtbesprochenen Kickstarter-Projekte der letzten Jahre so. Und eines der, also dann ist ja noch dieses, das Neue, was so Rare-mäßig wird, so wie Banjo-Kazooie von den alten Banjo-Kazooie-Jungs. Aber demgegenüber bin ich eh schon so kritisch auch die ganze Zeit, auch wenn das alle einfach kompromisslos abfeiern. Und auch das könnte zum Beispiel ein totaler Reinfall werden. Wenn du zwei, drei solcher Sachen hast, die jetzt so auf Retro machen wollen und die das dann aber nicht hinkriegen, dann wirst du damit auch Leuten, die in Zukunft vielleicht sich mehr Mühe geben wollen, tun sie damit keinen Gefallen. Deswegen ist das große Scheiß. Ich finde es unverantwortlich, so ein Spiel auf den Markt zu bringen, wenn das in dem Zustand ist wie Mighty No. 9. Ich habe es jetzt nicht gespielt, aber ich habe die Kritiken gelesen, ich habe mir Videos angeguckt und ich finde es auch, was ich bis jetzt gesehen habe, Nicht gut, leider.
Ja.
Hey, listen!
Hallo ihr Moos, ganz kurze Unterbrechung. Wir haben nämlich einen kleinen Verbraucherhinweis für euch. Es gibt ein neues Format für Patronen, das nennt sich Mo in China. Und das ist aus einer ganz dummen Idee entstanden. Aus welcher, das hört ihr jetzt?
Die Idee kommt daher, dass irgendwann mal Tim vor einigen Wochen, als ich gerade im Hotel lag, auf einmal anfing, grundlos diese WhatsApp-Gruppe zu bombardieren, was er immer macht. Man hat immer das Gefühl, Tims Aufgabe ist eigentlich neben Arbeit und Rumblepack, sich darum zu kümmern, dass wir in WhatsApp belustigt werden, indem er einfach tausende von entweder furchtbaren Spock-Auktionen raussucht, Spock-Angeboten, wo Leute kein Deutsch können, furchtbare Fotos raussuchen. Man muss sagen, Tim hat ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, ist immer sehr, sehr, sehr lustig dabei. Und jetzt hat er das Gleiche gemacht mit so falschen Produktbildern. Wahrscheinlich gibt es da irgendwelche Seiten, die wir nicht kennen, wo ganz, ganz viel der ganze Kram aus China, irgendwelche Sachen, Fälschungen etc. landen, irgendwelche Spielecover und so weiter und so fort.
Dino und Martin.
Das letzte vereint alles. Das ist ein gefaktes Gameboy-Spiel mit Final Fantasy und es ist auch noch das Bild abgekratzt.
Und oben steht da nicht Gameboy drauf auf dem Plastik, sondern einfach nur Game. Was?
Dieses Stormtrooper, Alter. Mit so dummen Bild. Von Frodo.
Ha 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 Frodo. Ey, der wird mit jedem Mal, wenn ich ihn angucke, auch noch besser. Der ist einfach ganz krass dran. Dieser Schriftzug, dieser Helm, dieses Kostüm, dieses Schwert, Alter.
Wie der Gamechat auch nur so einen dummen Knopf hat. Dieser eine dumme Knopf, der macht mich fertig. Und dann gucken wir heute Brave im Kino? Nein, wir sind doch nicht dumm. Wir gucken Braver.
Wir sind doch nicht dumm. Wir gucken Braver. Das ist bestimmt so ein Langzeitprojekt von Tim angelegt. Seit 2 Jahren wartet er auf den Tag, an dem er es schicken kann, an dem die Stimmung gut genug ist. Und jetzt haut es so raus und will uns einfach damit töten, dass wir uns totlachen. Ich kann nicht mehr, Alter. Wirklich, Tim. Ich kann wirklich nicht mehr. Ich sitze hier an diesem Handy und ich sterbe. Wirklich, ich schreie teilweise durch dieses Hotelzimmer. Ich kann nicht mehr. Diese Uhr, Alter. Also, das ist so unfassbar. Mir ist aufgefallen, dass auf dieser Uhr steht ja Pekoman. Pekoman! Der Puhbär!
Ja, und aus dem WhatsApp-Kram ist ein reguläres Patreon-Format geworden. Wir haben eben über Skype aufgezeichnet. Damit man die Bilder auch dazu sieht und die Produktpiraterien auch sich genauer angucken kann, gibt es das Ganze als Video. Um Patron zu werden, braucht man übrigens keine Kreditkarte. Dafür reicht zum Beispiel PayPal. Jules, du wolltest, glaube ich, auch noch was sagen.
Ihr möchtet Radio Nukular live auf der Bühne erleben? Dann habt ihr ab September wieder die Chance dazu. Die Radio Nukular Zurückgespult-Tour besucht 14 Städte und wird präsentiert von Nintendo und Froster. Karten und Termine gibt es auf krasserstoff.com und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.
Kommen wir zu einem Spiel, was auf der E3 angekündigt wurde und am gleichen Tag veröffentlicht wurde. Ich habe es für euch ganz kurz Besprechung. Ich habe es nämlich getestet. Trials of the Blood Dragon ist von Ubisoft erschienen, ist ein weiterer Ableger in der Trials-Reihe. Irgendwie ein etwas kleineres Spiel, kostet 14,99 auf dem Marktplatz und schließt sich in seiner Buntigkeit und in seiner Spaßigkeit natürlich dem Blood Dragon von Far Cry an. Far Cry 3 Blood Dragon war ein eigenständiges Spiel, was im Frühjahr 2013 für die Xbox 360 und PS3 erschienen ist. War damals unfassbar, fand ich. Hat so viel Spaß gemacht, weil ich Far Cry 3 damals halt mega abgefeiert habe und fand diese Neuinszenierung eines Spieles mit absurden Gegnern im 80er-Gewand, was alles so ein bisschen Terminator-mäßig wirkt, auch von den Farben und vom ganzen Look und vom Feeling und von der Mucke her und so, fand ich mega. So dieses trashige 80er-mäßige, was so Dolph Lundgren-Atmosphäre hat, das fand ich sehr, sehr, sehr gut. Ein bisschen dieses Kong Fury-Ding auch. Und natürlich hat das alles ganz gut funktioniert. Und jetzt hat man sich gesagt, hey, das können wir doch bei noch einer anderen Marke machen. Trials eignet sich sehr, sehr gut dafür, weil Trials ist eine Marke, die sich ja auch nicht so richtig ernst nimmt, so, und die trotzdem wahnsinnig gut ist und auch eine sehr, sehr starke Marke von Ubisoft. Und jetzt hat man Trials of the Blood Dragon gemacht, angekündigt und auch direkt veröffentlicht auf der E3. Und es ist ein 80er Trash-Film zum Mitspielen, Nachspielen im Trials-Universum. Die Geschichte dreht sich um Rex Cold, so ein Ex-Militär-Fuzzi, der so Arnold Schwarzenegger-mäßig halt irgendwie die Kriege und Vietnam und sowas hinter sich hat. Und er hat 2 Zwillinge und als seine Zwillinge sind halt sein Ein und Alles, aber er zieht dann irgendwann in den Vietnamkrieg und stirbt angeblich. Daraufhin nimmt sich dann einer seiner Kollegen die Kinder an und baut sie biotechmäßig um, sodass sie noch stärker werden und ihrem Vater nachkommen. Und von da an erledigen die Geheimaufträge. Und ihr spielt dann erstmal die Geheimaufträge mit diesen 2. Das sind Junge und Mädchen. Namen habe ich gerade nicht im Kopf. Und die Missionen sind so unterschiedlich aufgezogen. Der Anfang seid ihr erstmal im Vietnamkrieg. Da taucht dann auch der erste Blood Dragon auf. Es ist alles sehr, sehr bunt, alles sehr neon. Die Musik ist krass 80s und sehr, sehr trashig in der Handlung drumherum. Es passiert viel mehr als es passiert noch mehr als im normalen Trials-Spiel. Alles explodiert, es passieren verrückte Sachen. Der Unterschied zum normalen Trials ist, dass es auch Laufpassagen gibt, die so ein bisschen, die mich teilweise sogar ein bisschen an diese Assassin's Creed Chronicle-Spiele erinnern.
wo ihr dann vom Motorrad absteigt und wo ihr rumlauft und euch auch mal verstecken müsst und kämpfen müsst und schießen müsst. Und ja, das ist so halbgar. Also diese Kampfmissionen oder Rumlaufmissionen, die finde ich nicht ganz so geil. Ihr müsst auch zwischendrin, wechselt ihr auch mal die Fahrzeuge, ihr fahrt dann auch mal einen Panzer, ihr fahrt mit Loren rum, ferngesteuerte Autos, an denen Bomben mutiert sind und so weiter und so fort. Das Ganze hat natürlich unfassbar viel popkulturelle Referenzen. Ihr seid dann mal in einem Level, das ist so Indiana Jones-mäßig aufgezogen. Generell sind halt viele so Vietnamkrieg, Platoon-mäßige Anspielungen drin. Und es gibt ein komplettes Hotline Miami-Level.
Was, das ist geil, ja.
Was man nicht unter Hotline Miami hat laufen lassen, aber es ist halt komplett, es hat den kompletten Look, es hat die komplette Mucke. Es werden ja immer mit Filmplakaten werden dann die Kapitel angekündigt und da sind halt einfach ein Huhn, ein Hase und so weiter und die ganzen Leute mit so glänzenden Augen und Masken drauf und weiß man halt, ah, okay, wir wissen ganz genau, was ihr wolltet. Ja, und das spielt sich alles, wie Trials sich spielt. Die Laufpassagen dazwischen sind leider nicht so ganz ausgereift, wie sie sein müssten, finde ich. Im Großen und Ganzen, weil ich diese 80er-Thematik mag und weil ich auch diese Blood Dragon-Nummer halt mag, so einfach ein Spiel zu nehmen und das in dieses 80er-Ding zu klatschen, was ja letzter Zeit auch wieder angesagter ist. Also dieses 80er-Ding ist jetzt auch nichts, was jetzt, die 80er sind plötzlich wieder angesagt, sondern das ist jetzt auch schon seit einigen Jahren so und auch in den Spielen, in der Spielewelt angekommen. Aber ich finde Trials of the Blood Dragon finde ich für zwischendurch zum Zocken super. Es ist manchmal natürlich ein bisschen Trials frustrierend und gerade, aber nicht, weil die Passagen mit dem Motorrad dann so schwer sind, sondern vor allem auch, weil zwischendrin zum Beispiel gibt's eine Mission, da muss man mit so einem Raumschiff rumfliegen, hat hinten dran so eine Bombe und darf halt nirgendwo mit anstoßen. Und das ist so nervig in Sachen Steuerung. Also da verkacken sie es halt irgendwie mega krass.
Das hat mich so ein bisschen an diese Vice City-Mission mit dem Hubschrauber erinnert.
Absolut, ja. Genau, da hat sie mich auch dran erinnert. Und es ist aber ein super gutes Spiel für zwischendurch. Und ich kann das für Trials-Fans und 80er-Fans und so, weil es jetzt auch nicht überschwer ist, kann ich es empfehlen. So, also ich hatte echt Spaß damit. Ja. Hast du noch was hinzuzufügen, Tim?
Ja, ich finde, das ist ein geiles Spiel. Aber wenn man das jetzt anders genannt hätte und so, wäre es, glaube ich, besser herumgekommen. Weil im Vergleich zu den anderen Trials-Spielen stinkt es ein bisschen ab. Und die Laufpassagen hätte man vielleicht optional noch mal machen können oder sollen, dass man die überspringen kann, weil da habe ich eigentlich fast nie Bock drauf gehabt, weil die halt, hast du ja schon gesagt, die sind nicht so ausgereift.
Ja, das hat mich so ein bisschen an Velocity hat mich das erinnert, an Velocity X2, wo die ja auch so mittelmäßig geil sind, die Laufpassagen, und die Flugpassagen eigentlich cooler sind. Ja, keine Ahnung. Man sollte es nicht an einem richtigen Trials messen, das stimmt. Aber ich find's trotzdem ganz geil, dass in dem Trials-Kosmos spielt, so, und dass die Trials, weil die Trials-Marke ist halt einfach, die hatten ja schon mal das mit den Einhörnern letztes Jahr. Ich find es einfach, aus Trials kann man halt auch einfach was Cooles, Lustiges machen. Ich mag das schon ganz gern, so. Naja. Aber man kann's auf jeden Fall ganz gut spielen, oder, Tim?
Absolut. Wie gesagt, es hat mir viel Spaß gemacht und 15 € ist auch nicht die Welt. Kann man gerne mal ausgeben.
Absolut. Man kann auch mehr Geld ausgeben für größere Scheiße, so wie du, denn du hast dir ein Spiel gegönnt, das im Resident Evil Kosmos stattfindet. Alle freuen sich auf Resident Evil 7, was auf der E3 angekündigt wurde. Vorher wird die Marke aber nochmal kurz runtergerissen, bevor sie wieder ihre goldene Auferstehung feiert im Januar. Nämlich mit Umbrella Corps für PC und PlayStation 4. Du hast es gespielt.
Genau, und ich finde, es fasst es eigentlich schon ganz gut zusammen, dass wir letztens noch gesprochen haben, worüber wir in der nächsten Folge reden, so in der WhatsApp-Gruppe. Und da haben wir so die ganzen Titel genannt und da habe ich geschrieben Umbrella Corps. Und Max, einer der größten Resident Evil Fans, die ich kenne, fragt, was ist denn Umbrella Corps? Und das zeigt es ganz gut, wie das Spiel behandelt wird von Capcom und von allen, die daran mitarbeiten. Weil es trägt erstmal nicht den Namen Resident Evil, anders als das von 2012, das Operation Raccoon City. Das hieß ja wirklich das hieß ja wirklich Resident Evil Operation Raccoon City, aber das heißt wirklich nur Umbrella Corps so. Und dann fragt man sich auch, es werden irgendwie an niemanden Testmuster verschickt. Das ist auch schon komisch, zum Release schon. Also vorher sowieso nicht, zum Release auch nicht. Was ist denn da los? Dann habe ich gesagt, aber schlimmer als Resident Evil Operation Raccoon City kann es ja nicht sein. Ich lag noch nie so falsch. Also diese 30 €, die hätte ich auch sonst wo reinstecken können. Hätte ich auch auf Helgoland lassen können für irgendeinen Billigfusel oder auch auf was ganz Edles. Also das ist wirklich echt schlimm, das Spiel. Also das ist auch den Namen Resident Evil wirklich nicht wert. Das Ganze ist ein Multiplayer-Deckungsshooter. Und das Perverse daran ist, dass die Deckung da tödlich ist. Weil in den Levels, du spielst halt gegen dein Team, dein krasses SWAT-Team von der bösen Firma Umbrella gegen die anderen. So. Und in den Levels laufen halt auch Zombies rum oder diese Cerberus-Zombie-Hunde, die es schon seit dem ersten Teil gibt. Die laufen halt rum. Und wenn du in Deckung gehst, dann kommen die halt und fressen dich auf. Das heißt, es ist scheißegal, ob du gegen die anderen Multiplayer-Spieler in Deckung gehst, weil dann du wirst trotzdem angegriffen. Und das macht überhaupt keinen Sinn, in Deckung zu gehen. Ich hab's wirklich probiert. Und du kannst auch teilweise so schlecht erkennen, wo du in Deckung gehen kannst und wo nicht. Das ist teilweise so willkürlich, dass du denkst, was soll das denn? An dieser Kiste kann ich in Deckung gehen, aber an der anderen Kiste, die 2 Meter weiter steht, nicht. Was ist denn das System hier? Dann ist die Steuerung total hakelig. Die rennen auch alle total merkwürdig. Also du läufst geduckt auf Knopfdruck und bist aber eigentlich genauso schnell, als wenn du nicht geduckt läufst. Das heißt, alle Multiplayer-Spiele laufen geduckt rum, was mega dumm aussieht. Das machen wirklich alle, weil es sich einfach lohnt, weil du halt nicht dadurch bestraft wirst, dass du dann irgendwie langsamer bist. Und das ist wirklich furchtbar. Dann dauert das Matchmaking auch ganz lange. Also 10 bis 15 Minuten kann auf der PS4 schon mal vorkommen. Ich habe die PC-Version nicht gespielt. Zum Glück nicht. Also jeder Spieler hält ein ganzes Magazin aus. Also es dauert ewig, überhaupt jemanden mal zu töten, was bei einem schnellen Multiplayer-Shooter natürlich total nervig ist. Und jeder Spieler hat von Anfang an so eine elektronische Spitzhacke, den Brainer. Das ist so das geile Feature vom Spiel. Das ist, du kannst es so erhitzen durch Elektronik und dann macht es halt noch mehr Schaden. Und das ist viel zu mächtig. Das kann Kugeln abwehren des Gegners und macht halt One-Hit-Kills. Also du rennst einfach die ganze Zeit hin und tötest ihn mit einem Schlag. Das heißt, es lohnt sich überhaupt nicht, die vielen anderen Waffen freizuschalten, weil die Startwaffe die mächtigste ist eigentlich im ganzen Spiel. Das ist so undurchdacht und so dumm, dass ich wirklich teilweise wütend geworden bin und das überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Also es gibt halt wirklich viel zu sammeln. Es gibt ganz viel Ausrüstung, die du freischalten kannst. Helme, Waffen, Schutzwesten, Aufsätze für die Waffen und so weiter. Aber es lohnt sich überhaupt nicht. So. Die Grafik ist noch ganz okay, so. Das ist noch das Positivste, was ich sagen kann. Aber alles andere ist einfach ein Fail. Also, da gibt's halt noch so Singleplayer-Missionen, irgendwie Resident Evil, Operation Raccoon City, The Experiment oder so. Das sind so Singleplayer-Missionen. Zum Beispiel, du kommst in so ein Gebäude rein, sind überall Zombies drin. Du musst die Zombies abknallen und die Sachen sammeln, diese fallen lassen. Und dann war's das, wenn du das Ziel erreicht hast. Und wenn du stirbst, hast du verloren. Habe ich gesagt, okay, das war wohl die Aufwärmmission. Nehme ich mal die 2. Mission davon. Und dann habe ich gedacht, scheiße, jetzt hast du dich verwählt. Jetzt kommt die Mission ja nochmal. Aber ich habe mich nicht verwählt, weil die 2. Mission war einfach exakt wie die 1. Also repetitiv und uninspiriert as fuck. Also es ist wirklich sowas von schlimm und langweilig. Das kann man sich wirklich gar nicht vorstellen. Zuerst habe ich gedacht, kann den Zombies schön hier die Arme abschießen und spritzt ja ganz schön und Resident Evil ist Feeling. Aber von wegen, ey. Es gibt halt so Maps, zum Beispiel das Dorf aus Resident Evil 4, da kommt manchmal so ein bisschen Resi-Feeling auf. Aber ansonsten ist das wirklich mehr als Mau. Also mehr als Mo, würde ich sagen. Also furchtbar langweilig, schlecht zu steuern, hakelig und kaum Inhalt. Und dafür 30 Euro, für die Special Version da 40 Euro, ist echt eine Frechheit.
Ich habe eben mal geguckt, deswegen habe ich das Handy in der Hand, ob es das auch boxt gibt. Das gibt's auch boxt. Also bei GamesOnly.at habe ich es jetzt gefunden. 60 Euro boxt für PlayStation 4.
Im japanischen oder asiatischen Raum heißt es tatsächlich Biohazard Umbrella Core. Also sie haben es hier absichtlich den Namen Resident Evil wegfallen lassen. Bestimmt nicht ohne Grund.
Nicht kaufen, nicht spielen, nicht ausprobieren.
Lohnt nicht.
Wir haben ja selten so komplette Verrisse hier in Rumble Pack, aber das ist halt wirklich nichts.
Ey, dass man halt immer mit dieser Marke solche Schindluder treiben muss, es nervt einfach nur noch.
Mich ärgert auch, dass ich jetzt geholfen habe, dass das Erfolg hat, weil ich 30 Euro dafür ausgegeben habe. So, das habe ich halt da gemacht, damit die Hörer das jetzt hören und das halt nicht kaufen.
Ganz, 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 ganz schrecklich. Resident Evil 7, ich bin trotzdem guter Dinge, dass Resident Evil 7 wieder alles besser machen wird. Gerade mit dem ganzen, VR-Zeug.
Nach dem Vorgänger, was soll da denn jetzt noch schief gehen?
Die Demo war ja auch recht nice. Also ich mochte die sehr, die Resident Evil 7 New Beginning Demo.
Ich hab's immer noch nicht gespielt. Ich hab nur diesen Trailer zehnmal geguckt, weil ich den so geil finde mit der Mucke. Der ist
auch richtig nice.
Die Mucke ist so gut, wie die am Ende dann nochmal sich da immer wieder, das ist so krass.
Mochte auch den von Stranding Deep. Nee, Death Stranding, Entschuldigung, das neue Kojima-Spiel.
Ja, wo keiner weiß, was es überhaupt wird und was es sein soll.
Trotzdem gut gemacht mit dem hier, Here I Come oder so heißt das Lied. Ja, fand ich auch sehr gut.
Ey, gibt einfach so, es gab ja, ich war ja bei Trailerschrank zu Gast, wir haben ja so ein bisschen das Zeug besprochen, es gibt schon tolle Sachen, so auch das neue, auch der Zelda-Trailer, der ja völlig anachronistisch ist irgendwie in seinem ganzen Tun, der ist so schön. Ja.
Anachronistisch, der feine Herr benutzt Fremdwörter, was ist denn da los?
Oh, der Herr Rapper ist hat sich gebildet oder was, ja.
Aber kennt ihr das noch von früher, so Leute, die so, wo du merkst, die haben jetzt ein Fremdwort gelernt, jetzt benutzen die das ganz oft.
So mache ich das immer.
So mache ich das auch immer.
Zum Beispiel, als ich vor ein paar Folgen Apotheose gelernt habe, über Batman sprechen, mache ich mal ganz oft, werfe ich es mal rein, so, ja, aber Batman, das ist ja auch immer so diese Apotheose, die dahinter steht, dass er immer zu diesem Göttertum angehoben wird, obwohl er gar nicht gottgleich ist. Ja. Ich habe das HTC Vive getestet. Ich habe jetzt einfach mich das selber mal für mich anmoderiert. Danke an dieser Stelle an Max.
Der spielt gerade mit dem Handy, ist voll dabei.
Sorry.
Alles gut, ich mache nur Spaß. Ist mir doch sowas von egal. HTC war so freundlich und hat mir das Vive geschickt. Das Vive ist eine VR-Brille, also Virtual Reality Headset, ähnlich wie Oculus Rift. Oder aber auch das OSDK VR, irgendwie sowas. Gibt's ja auch noch. Oder das Samsung Gear VR. Es gibt ja jetzt mittlerweile ziemlich viel. Das Vive ist derzeit das teuerste am Markt, angeblich aber auch das beste dazu. Ich konnte letztes Jahr schon das Oculus Rift antesten auf der Gamescom. Warst du dabei, Tim? Ich bin gerade unsicher. Ja,
da waren wir zusammen.
Das war schon sehr cool. Da hatten wir Eve Valkyrie zocken können. Und wieder umso erfreuter war ich, das halt jetzt in meinen eigenen vier Wänden mal anspielen zu können. Dann ging es auch erstmal in den Aufbau, der sich tatsächlich sehr aufwendig gestaltete. Und zwar hat das Vive zwei Boxen dabei. Die muss man diagonal von, beziehungsweise einfach entgegengesetzt voneinander aufstellen und damit eben so den Raum abgrenzen und zeigen, so von hier bis hier wird gegangen. Die sind, glaube ich, so über Laser, können die sich sehen, radiiert wahrscheinlich auch, heißt, alles nicht so gesund. Nee, Quatsch, glaube ich nicht, das wäre ziemlich uncool. Und dann eben ganz viele Kabel und man braucht, muss genug Platz haben und so ein Kram. Hab zuerst ein Büro aufgebaut, um festzustellen, dass ich hier sehr schnell in eine Wand renne. Dementsprechend dann im Wohnzimmer aufgebaut, dort dann den Tisch und die Couch verschoben. Hat dann alles ein bisschen gedauert, aber hat sich zumindest gelohnt. Nachdem eben alles angeschlossen und installiert war, ach, an dieser Stelle auch ein Tipp, falls irgendjemand vorhat, sich das zu holen, die mitgelieferte Software von Vive selber nicht installieren. Ich habe selbst auf einer SSD-Platte, hat die Installation 30 Minuten gedauert und am Ende hat es rein gar nichts gebracht. Ich war ein bisschen verwirrt und dann erst gelesen, so, ja, scheiß auf diese Software, installieren einfach Steam VR, das ist alles integriert, übernimmt alles, ist in einer Minute fertig und du kannst sofort loslegen. Und stimmt tatsächlich, komme ich dann sofort in die virtuelle Realität stürzen, habe mit Valves hauseigenem Titel The Lab angefangen. Es ist eine Sammlung an kostenlosen Minispielen über Bogenschießen bis hin zur Erkundung des geheimen Ladens aus Dota 2, oder aber auch so ein lustiges schleudermäßiges Schießen, da hat man dann so Bälle rumgeschossen, die geredet haben, ist so ein bisschen die Portal-Sparte gegangen. Und das ganz klare Highlight da ist die Roboter-Reparatur. Da kommt nämlich Atlas aus Portal 2 rein und der muss eben repariert werden mit der Bewegungssteuerung, die das Vive eben hat, die übrigens 1:1 übertragen wird, was sehr, sehr cool ist. Macht man dann den Roboter so auf, schiebt ihn halt so hoch, guckt sich den so ein bisschen an und guckt sich dann eben diesem Aperture Science Labor um. Während man ihn versucht hat zu reparieren, öffnet Schubladen, findet einen Kuchen und macht sich eben mit VR soweit vertraut. Und sobald eben die Reparatur an Atlas beginnt, hat man ungefähr 30 Sekunden Zeit. Und wenn man ihn ja nicht repariert bekommt, ich gehe mir davon aus, das geht auch gar nicht, weil es jetzt so eine Demo ist, passiert was richtig, richtig Cooles. Der Raum löst sich so ein bisschen auf. Und wenn Portal vertraut ist, der weiß schon, was das bedeutet. Denn auf einmal kommt dann auch GLaDOS von der Decke runter und einfach in ihrer vollen Ehrfurcht einflößenden große Größe steht sie vor mir und fing an, mich zu mustern und mir zu reden. Und das war schon ziemlich krass, wie einfach fucking GLaDOS vor mir stand. Ich sie von allen Seiten anschauen konnte, sie mir hinterher schaut und immer welche Kommentare um mich ablässt. Und der Raum baute sich halt immer weiter auf. Sie sprach halt dann diesen typischen Portal-Humor mit mir. Und ganz plötzlich war ich in Testraum oder Testchamber 01 von Portal. Und das war eine richtig, richtig geile Präsentation. Also hat mich im offenen Mund zurückgelassen und ist auch das, was worauf wir uns definitiv freuen könnten. Portal im VR-Universum. Es ist ja eigentlich wie gemacht dafür. Und sah halt richtig, richtig gut aus. Dann habe ich Fated gespielt, The Silent Oath. Das Spiel beginnt auf einer Schiene, heißt im Klartext, ich konnte nur den Kopf bewegen, alles andere nicht. Also ich konnte mich so nicht frei bewegen, nur immer umherschauen, denn die Figur war irgendwie verletzt, die ich gespielt habe, die lag hinten in der Kutsche. Dabei war dann Freya, so hieß irgendwie die Frau der Figur, und hat jetzt mit einem geredet und mehr oder weniger so ein bisschen das Prinzip erklärt. Und ich fand das schon sehr beeindruckend, aber ich konnte mich halt umschauen, hab dann so einen Wald und da waren dann Berge und anderer Kram und im Wesentlichen, ich glaube, man flüchtet vor Göttern oder irgendwie sowas. Da ging es aber los. Und das Spiel spielt man eben nicht wie zum Beispiel jetzt The Lab mit der Bewegungssteuerung, sondern mit einem ganz normalen Controller. Also es spielt sich quasi einfach wie ein Ego-Shooter im Wesentlichen. Und ja, das war nicht so geil. Einfach, weil mein Hirn das gar nicht registrieren konnte, dass ich mich ganz schnell zur Seite bewege, obwohl ich mich ja de facto gar nicht bewegt habe, was dann resultierte, dass ich so langsam zu Boden segelte und die Motion Sickness mich einfach übermannte. Hab da mal gecheckt, scheint sehr vielen so zu gehen, einfach weil es dieses Problem besteht, dass man sich da gar nicht selber bewegt, in Anführungszeichen, sondern über den Controller, das aber direkt auf den Augen hat und eben das Hirn sich dann denkt, so Moment, was passiert hier gerade, die Welt bricht ein oder es dreht sich alles, so ein bisschen Kirmesschwindelmäßig und es ist leider nicht so gut. Dann habe ich mir noch Windlands und Crystal Rift angeschaut. Das ist beides aus derselben Spieleschmiede. Windlands ist ein Plattformer, der man dank Bewegungssteuerung sich wieder fortbewegt und halt einen Enterhaken hat. Also man zieht mit dem Enterhaken irgendwo hin, beispielsweise irgendwie auf einen Baum, der 30 Meter weiter weg ist, und zieht einen dann daran. Ist auch wieder sehr cool gemacht, aber man kriegt da sehr schnell Hirnsausen, oder ich zumindest. Und das war dann nicht so cool. Crystal Rift ist ein Dungeon Crawler, so ein bisschen wie Legend of Grimrock, falls euch das was sagt. Und hier ist insbesondere das Problem, dass man es wieder mit dem Controller spielt und eben nicht mit der Bewegungssteuerung. Da sollte man am besten sitzen bleiben, gerade ausschauen. Und er dreht sich auch wieder sehr schnell, die Figur, was wieder bei mir dafür gesorgt hat, dass ich einfach so, mich super lightheaded gefühlt habe. Muss aber Kerker erkunden, Rätsel lösen, gegen Gegner kämpfen. Das macht schon Laune. Das fühlt sich aber eher so wie normale Spiele an, dass man eben durch die Brille spielt, als wirklich virtuelle Realität. Beide Spiele sind cool. Windlands insbesondere wegen dem Enterhaken-Mechanik, aber zwingend notwendig sind beide jetzt nicht. Also jetzt nicht so ein Titel, wo ich sagen würde, doch, die müsst ihr spielen, wenn ihr eine VR-Brille habt. Aber, ganz klar, Vanishing Realms, kann ich sowas von bedenkenlos empfehlen. 1:1 Umsetzung der Bewegungssteuerung, man ist quasi als Link unterwegs, also Schwert und Schild und kämpft gegen riesige Skelette, Gnome und am Ende steht man so einem Drachen gegenüber und wirklich die Bewegungen sind flüssig im Spiel, man merkt gar nicht so den Unterschied, wenn man einmal wirklich drin ist in diesem Ding, man einmal Schwert und Schild hat, dann kann man auch sein Schwert gegen das Schild hauen und so ein Kram. Ist es richtig, richtig krass, also einmal auf dieses Spiel eingelassen, ist man in dieser Fantasy-Welt drin. Und direkt wirklich im ersten Kampf schon hatte ich eben dass ich dann so eine erinnerungsträchtige Erfahrung hatte. Ich habe die Schläge des Gegners abgewehrt, schlage zurück und der Gegner reagiert einfach darauf. Also er springt dann selber zurück, schreit mich an. Ich kann selber auch ihn provozieren und so ein Kram, dass er mich anspringt. Also es ist richtig, richtig gut gemacht. Man ist erst in so einem Dungeon, kann da auch dann bessere Schwerter, Schilder, Bögen finden, erkunde verschiedene Ebenen. Man kann Erze abbauen, Gold und so ein Kram, um halt mehr Kohle zu haben mit Mana und so ein Kladderadatsch halt, hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ist aber tatsächlich leider etwas, was sehr, sehr vielen ist leider in knapp 2 Stunden durchgespielt, was vielen VR-Titeln der Zeit vorbehalten ist. Also fast alle, die ich gespielt habe, haben eine sehr, sehr kurze Spieldauer. Wahrscheinlich, weil es eben in die Kinderschuhen steckt. Teuer sind sie ja zum Glück dann auch nicht. Ich glaube, Vanishing Realms hat jetzt 14,90 € gekostet. Fand ich voll okay. Eine ähnliche Kerbe schlägt dabei auch The Gallery Episode 1 Call of the Starseed. Sehr langer Name. Hatte bei mir auch einige Bugs, zum Beispiel Flackern des Bildschirms, also auf der Brille, was ziemlich uncool war, auch wieder für Motion Sickness sorgt, aber dazu auch einfach dich komplett aus dieser Welt rausgerissen hat, hat es teilweise unspielbar gemacht. Ist ein Rätselabenteuer, man ist eben auf einer Insel gestrandet und trotzdem war sehr cool gemacht, man hat eine Taschenlampe und kann wirklich dann auch wie bei The Vanishing Realms 1:1 seine Bewegungen im Spiel sehen, das heißt, man hat dann die Taschenlampe, kann irgendwie Hinweise aufnehmen, sich durchlesen und näher zum Gesicht führen, wieder weiter und so weiter. Kann dann zwar auch in seinen Rucksack reintun, den man hat. Also es ist alles schon doch schon sehr, sehr krass, wie weit es eigentlich ist und wie authentisch sich das einfach anfühlt. Und wenn man sich wirklich darauf einlässt, merkt man so quasi gar nicht mehr, dass das gerade Virtual Reality ist. Das Einzige ist eben, dass man so diese Wände quasi sieht. Also im Spiel, das Spiel zeigt dir an, wo quasi Schluss ist, damit du nicht auf einmal in den Fernseher reinrennst oder sowas, was natürlich auch schon sehr vielen Menschen passiert ist. Naja, es ist also so ein bisschen Point and Click. hat eine sehr interessante Atmosphäre, auch ein paar gruselige Elemente, also im Sinne von, man hört auf einmal Stimmen aus der Entfernung, sieht Schatten und das muss man sich jetzt einfach mal vorstellen, sowas direkt in VR, also quasi, das ist ne, diese Authentizität, von der ich gerade gesprochen habe, dass einem das sehr real vorkommt, ist schon was Cooles. Ich habe leider Spiele wie Outlast oder sowas, haben leider nicht geklappt, dann Paranormal Activity, das VR-Game ist auch noch nicht draußen gewesen, hätte ich auch sehr, sehr gerne mal gespielt, weil ich jemand bin, der sich sehr, sehr gerne die Scheiße aus einem rausgegruselt bekommt. Aber es ist sehr cool, dieses Gefühl von imminenter Bedrohung direkt an einem zu haben. Gerade in Vanishing Realms, wenn auf einmal so ein riesen Skelett vor einem steht mit einem Morgenstern, der auf einmal heruntersegelt, man instinktiv das Schild hochreißt und dann auch das dann irgendwie so trotzdem spürt. Das ist sehr cool gemacht. Das ist, glaube ich, so gar nicht so einfach zu beschreiben, dieses Gefühl, das man da hat. Ist aber sehr cool. Also ich kann auch, wie gesagt, The Gallery Episode 1 kann ich auch empfehlen, wie gesagt, Vanishing Realms. Dazu habe ich noch Subnautica gespielt, das habe ich mir auch geholt. Ist super riesig, das Spiel, ist kein reines VR-Spiel, hat sehr viel zu bieten, ist in Early Access und ist eigentlich so eher in Richtung Rust oder eben Seven Days to Die, mit Fischen halt. Man strandet irgendwie auf einem Alien-Planeten, der voller Wasser ist. War okay. Ja, genau, ist so ein Tauchspiel und muss es halt so, ist halt so ein Überlebenstauchspiel. Muss halt auch dann Fische killen für Futter, du musst. Was? Ich habe jetzt tatsächlich keinen gesehen mehr in meiner Testphase. Gehe ich immer mal stark von aus. Komm wahrscheinlich später, wenn du halt weiter im Spiel fortschreitest. Ich habe tatsächlich ohne die Brille gespielt. A, wegen Motion Sickness, B, weil ich halt mit Maus und Tastatur gespielt habe und C, weil die Figur gerne mal hin und her wackelt und irgendwie, ich habe nicht ganz den Vorteil von VR gesehen an dieser Stelle. Ist natürlich cool, nice to have, aber braucht man nicht wirklich. Derzeit sind sehr viele von den angesprochenen Spielen auch im Steam-Sale, Subnautica für 11,99. Das nur mal so am Rande, falls ihr halt sowas habt oder vorhabt, euch zu holen. Sale geht bis zum 4. Juli. Mein bisheriges Fazit, VR, allen Frauen auch jetzt die HTC-Vive-Brille, ist tatsächlich sehr geil. Also zumindest im Vergleich zum Oculus Rift von letztem Jahr, finde ich die ja nochmal ein bisschen besser, sieht besser aus. Ich habe mehr dieses Gefühl der Immersion. Aber mir wurde immer wieder ein bisschen übel und steckt auch noch sehr krass in den Kinderschuhen. Gerade für den Preis, weiß ich nicht, ob man es wirklich jetzt schon machen sollte. Ich persönlich verzichte erstmal darauf, möchte noch, ich denke, 3, 4, 5 Jahre warten. Gerade wenn wir jetzt überlegen, wo die VRS angefangen hat, wo wir jetzt sind bei 4K Blu-Rays. Also sobald es so in Richtung Blu-Ray geht, was VR angeht, bin ich definitiv dabei. Allen voran sehr gerne mit kompletter Bewegungssteuerung und halt richtig nicer Grafik. Das haben alle Spiele noch nicht, die sehen alle noch so ein bisschen PlayStation 2, 3 mäßig aus, was bisher gar nichts Schlimmes ist, aber eben gerade für dieses Immersionsgefühl, glaube ich, wäre es noch besser, wenn die Grafik noch eher so in Richtung Heavy Rain oder sowas, Heavy Rain, wow, bestes Beispiel an dieser Stelle, eher so in Richtung Crysis 3 oder sowas gehen würde. Ja, Gamescom das, unbedingt selber mal ausprobieren, ja.
Ich finde das echt krass, dass du das beschreibst, aber jetzt das PlayStation VR rauskommt und das einfach nochmal viel weniger krass ist und stark ist. Ja, also ja. Das klingt einfach so, ich möchte es gar nicht, aber es klingt so, als wenn PlayStation VR eine Totgeburt wird.
Ich weiß es nicht, wir müssen es auf der Gamescom definitiv anspielen, müssen es halt selber uns anschauen. Eine Batman, für mich ja Batman Arkham VR, habe ich krass Bock drauf. Wir werden es sehen, ich weiß es nicht. Also meines Erachtens muss ich die Technik doch nochmal krass weiterentwickeln, um an den Punkt zu kommen, wo wirklich jeder sagen würde, okay, das stelle ich mir jetzt auch ins Wohnzimmer, so möchte ich jetzt auch weiter zocken. Für mich gerade löst es aber nicht, dass das Gefühl habe, auf die Couch sich zu hocken und so zu zocken, einfach weil da ist es einfach noch nicht. Max, du hast Deadlight gespielt.
Ich habe Deadlight gespielt. Deadlight in Director's Cut, der jetzt vor einigen Tagen erschienen ist für die großen Konsolen. Denn das Spiel gab es vor 4 Jahren schon mal für die Xbox 360 und den PC. Und jetzt kommt das Ganze wiedergekommen für die Xbox One und den PC. Und es ist im Endeffekt eigentlich von der Geschichte her super langweilig, weil das ist die Geschichte, die jetzt uns in den letzten Jahren 5000 Mal erzählt wurde. Es ist eine Zombie-Epidemie ausgebrochen, die Weltbevölkerung ist größtenteils dahingerafft. Und ihr spielt einen Protagonisten, nämlich Randall Wayne, der zieht durch Seattle, der hat seine Familie verloren und schließt sich eine Gruppe von Überlebenden an, mit denen er die retten will, beziehungsweise kämpft sich da erstmal alleine durch, wieder trifft er dann nach und nach auf Leute und es ist erstmal eigentlich nur ein Zombie-Spiel. Das Ganze ist so ein Side-Scroller-Ding, Wie beschreibe ich das am besten? Ja, eigentlich ist Survival-Horror, Side-Scrawler, Jump-Run-Rätsel, keine Ahnung. Es ist so ein bisschen, es erinnert an Limbo in der Machart. Es sieht auch sehr, also es sieht sehr, 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 sehr schön aus. Es ist sehr dunkel gehalten, man sieht viele Silhouetten. Die Kamera fährt ab und zu mal hin. Es ist halt die Machart von Spielen, die irgendwie auf der Xbox 360 in der großen Zeit der Indie-Spiele und kleineren Download-Titel, in der das so aufkam, häufig gemacht wurden. Deadlight gehörte aber damals definitiv neben so Sachen wie Shadow Complex, was ja eher Shooter-mäßig war, oder halt auch Limbo, was ja so die absolute Referenz war, von denen jetzt auch Inside erscheint, gehörte damals aber zu den mit Abstand besseren Titeln und macht auch 4 Jahre später in seinem Director's Cut nochmal sehr, 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 sehr viel Spaß. Ich hatte es damals nicht gespielt, deswegen war ich jetzt einfach gespannt drauf, ob mich es überhaupt nochmal abholt. Und das tut es definitiv. Man rennt halt rum, man muss schießen, man kriegt dann später, also man kriegt erstmal, hat man nur eine Axt relativ am Anfang, dann kriegt man eine Schusswaffe. Man muss Sachen rumschieben, man muss den Zombies ausweichen. Man ist immer ein bisschen in dieser Apes Odyssey, Heart of Darkness Situation, wenn man da jetzt mal alte Referenzen dran ziehen muss. Weil man ist in einem Raum und da muss man halt dann irgendwas lösen. Zum Beispiel in so einer Autowerkstatt, da müssen halt, wenn die Zombies kommen, das Auto im richtigen Moment fallen lassen. Dann muss man aufs Auto springen, dann muss man da hoch. Dann muss man zum Beispiel den Wassertank umschützen, um Feuer zu löschen und so weiter und so fort. Und so kämpft man sich da durch. Das wird halt, diese ganzen typischen Zombie-Mechanismen werden halt genutzt, um genau da die Technik herzustellen, mit dem ich durch das Spiel kämpft. Und es ist einfach meiner Meinung nach wahnsinnig aufgeräumt, es ist wahnsinnig atmosphärisch, es ist wahnsinnig stylisch und es macht in seinem Genre eigentlich meiner Meinung nach alles soweit richtig. So, es ist manchmal ein bisschen zu düster, finde ich so. Was ich mag, ist, dass zum Beispiel Tutorials teilweise auch in Rückblenden erklärt werden. Also, dass ihr zum Beispiel sagt, so, ihr kriegt dann die Waffe und dann wird euch gesagt, so, ja, ich weiß noch, wie ich damals bei Onkel so und so war. Und dann steht ihr auf einmal in so einem Trailerpark und mit eurem Onkel und schießt halt auf Dosen und sowas. Und das ist aber auch eine Rückblende, die nicht nur den Tutorial-Zweck erfüllt, sondern auch gleichzeitig noch die Geschichte ein bisschen erklärt. So, das ist eigentlich ganz geil und ziemlich geschickt vom Schreiberischen her. Und dahingehend, ich bin jetzt noch nicht super weit, deswegen will ich den Test auch nicht so ausführlich machen. Bin jetzt ungefähr bei knapp der Hälfte ungefähr. Aber was ich bis jetzt gesehen habe, lohnt sich sehr. Das Ganze gibt es boxed, aber natürlich auch als Download. Ist auch nicht so teuer, ist kein Full-Price-Titel, kostet 24 € habe ich bezahlt bei Games Only. Oder ihr holt es euch halt einfach online für 20.
Für den PC gibt es die Normalversion für 2,39 gerade im Steam-Sale. Oder der Director's Cut für 16,99.
Ja, das ist natürlich nochmal ein bisschen geiler. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Sehr, 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 sehr tolles Spiel für so Fans. Und wenn ihr jetzt noch die Zeit überbrücken müsst bis Inside, was ja auch in den nächsten Tagen schon erscheint, ist neu von den Limbo-Jungs, von dem ich noch gar nicht weiß, ob es mir überhaupt so richtig gut gefallen wird, aber ich glaube, es wird wieder großartig. Dann spielt auf jeden Fall Deadlight im Director's Cut. Egal. Und dann, ich muss kurz das Skript aufmachen, weil ich hier.
Bin ich wieder dran mit Kirby Planet Robobot. Denn das kleine pinke Kissen ist wieder da. Hat einer von euch beiden gespielt?
Noch nicht, nee. Nein.
Noch nicht, okay. Ja, spielt sich wie immer. Also wie jedes andere Kirby auch. Selbst wirklich, ich war auch direkt wieder erinnert an das ganz, ganz alte Kirby Dream Land für den Gameboy, was ich damals immer super gerne gespielt habe, noch abends vom Einpennen. Was ich positiv ist, also jetzt nicht so dieses so, ja, das spielt sich wie immer, sondern wirklich, spielt sich wie immer. Es fühlt sich gut an, es macht Spaß, es ist halt eben die typische Kirby-Manier, man saugt Gegner ein, übernimmt die Kräfte und tritt damit dann putzigen Endbossen in den Arsch. Was ich immer noch
habe. Ist der Baum wieder dabei?
Ja, der Baum ist auch wieder dabei, aber
so als
Roboter-Version davon. Das Ding ist ja auch, was ich bei Kirby mir immer denke, so, ist das schon ein ziemlich sadistisches Arschloch, oder? Wie einfach so die Gegner einsaugt und einfach runterschluckt. Das war's so. Was es für ein schrecklicher Tod sein muss für diese süßen Figürchen teilweise, die da rumrennen.
Die wollen einen aber ja auch töten.
Aber Mario tritt einem ja auch aufs Genick.
Naja, stimmt eigentlich schon. Das ist eigentlich schon ziemlich brutal, oder? Diese Kiddie-Spiele, wenn man drüber nachdenkt.
Donkey Kong tötet Gegner, indem er einfach Fässer auf ihren Kopf wirft. So, die sterben. Oh. Vielleicht haben manche nur von den Schädelbasisbruch und sind nie gestorben. Die liegen heute noch da, so dumme Krokodile, so. Und der Familien dann.
War denn das noch mit diesen, dann kriegst du Schädel-Basel-Buch?
Nee, das war wieder bestimmt so ein Bremen-Ding.
Ich kenne das leider auch gar nicht. Ich kenn aber nie was, von daher.
Das war wieder so ein asoziales Bremen-Ding. Von deinen Taschenmuschi-Freunden war das.
Es gab doch hier früher den, war das nicht beim Einzeller? Kennt ihr das noch? Einzeller? Mhm. Das kennt ihr nicht?
Ist das auch irgendwie, ist das ein lokales Bremen-Ding?
Nein, ist es nicht. Gepenner, das ist ein Internet-Ding.
Das ist kein Bremen-Ding.
Ach so, doch, ist das nicht das mit dem irgendwie, wo ist denn die Kette, mit der ich durch den Dreck gezogen
genau,
habe?
Genau, ja, genau das.
Ja, ja Jules oh Gott, kennt das. Das ist also, ja wirklich,
wenn Jules das kennt.
Das ist ja 15 Jahre her, so ja. Locker.
War das nicht da, Schädel-Baselbruch?
Das kann tatsächlich sehr gut sein. Ja, ich habe die, glaube ich, auch noch irgendwo auf dem PC rumliegen, die Dinger.
Das kennst du, Max. Da ist das ist ein Ausschnitt aus einer Internet-Radiosendung. Und da ruft so ein Typ an, weil wohl sein Kumpel beleidigt wurde in dieser Sendung. Und der ist halt mega dumm. Und der wird halt von diesem Radio-DJ total verarscht. Und der merkt das halt überhaupt nicht.
Ach so,
und
dann, ja.
Wo wohnst du?
Ja,
ich wohne im Elbental und so.
Der lacht den die ganze Zeit so krass aus. So.
Genau, und der hat so eine richtig geile Lache.
Wo ist denn deine Kette? Was für eine Kette?
Was für eine Kette, du musst
dann lacht er so, ey, du Hurensohn, schindisch. Die ganze Zeit. Muss man ja raussuchen.
Ah, dann bin ich beruhigt, dann kennt ihr es ja doch.
Ja, doch. Jetzt erinnere ich mich wieder, stimmt.
Einzeller TK,
Ich dachte, das wäre so eine Nummer, wo wieder irgendjemand so Bodo Bach-mäßig wo angerufen hätte und hat gesagt, guten Tag, ich hätte mal gerne ein Problem und dann halt wieder irgendwas erzählt hätte. Aber es war ja real. Zumindest.
Ja. Wirkt genau, so, zumindest die erste Folge. Ich glaube, später wurde da auch gefaked.
W oder M?
Reinhausen, Mann.
Ja, W oder M?
Was W oder M?
Ja, bist du W oder M?
Wie W oder M?
Ja, bist du W oder M? ASL, Digga.
Hä?
Bist du weiblich oder männlich?
Alter, willst du mich verarschen, dreckiger Bastard? Pass auf, den Film, Alex, Mann. Ich komm da einfach zu stören, Alter. Ich bin 22 Jahre, ich ruf dir nicht umsonst.
Okay, pass auf.
Ich ruf bei dir nicht umsonst an, Mann.
Beschreib dich mal.
Ich komm dahin, ich zerbomb deine Bude.
Beschreib dich mal.
Alter, wie ich buche echt deine Fresse, keine Ahnung. Wir werden sehen.
Okay.
Ich hab deine Nummer gescannt.
Okay.
Ich weiß, wo du wohnst.
Okay.
Ich hab deine Nummer gescannt.
Ja.
Den Scanner am Laufen.
Mhm.
Ich bin 22 Jahre, ich verarsch dich nicht.
Ja.
Und dafür kriegst du eine so derb auf Maul, Mann.
Mhm.
Ja, insgesamt gibt es 6 Stages mit 5 Leveln. Und in jedem Level muss man eben 3 Codewürfel finden, um am Ende das Boss-Tor jeder Stage zu öffnen. Ich glaube, 15 Stück gibt es dann immer insgesamt. Also ich glaube, es gibt 15 Stück insgesamt, aber ich glaube, man muss immer 6 bis 7 finden, damit sich so ein Torboss öffnet, also die Hälfte ungefähr. Als kleinen Twist gibt es dieses Mal Roboteranzüge, die ordentlich Power mitbringen und Gegner einfach umholzen können. Also Kirby setzt sich in so einen Anzug rein, die Kräfte werden dann vom Anzug übernommen. Also wenn Kirby gerade so einen Link-Typen eingesaugt hat, hat der Anzug dann auch 2 Schwerter am Start und so ein Kram. Das ist schon recht cool gemacht und ist auch sehr spaßig. Dazu gibt es dann so kleinere Rätselpassagen, wie zum Beispiel das Anzünden eines Dochts einer Kanone. Dabei müssen dann Plattformen verschoben werden, bis diese Zündschnur eben bei der Kanone ankommt und dann schießt man sich halt in die Höhe und kriegt dafür einen Codewürfel und so ein Kram. Ist recht cool. Ist natürlich nicht allzu anspruchsvoll, richtet sich ja vordergründig an Kinder. Und nach einmaligem Durchspielen schaltet man übrigens den Modus Meta-Nightmare frei. Oder Meta-Nightmares. Und kann das Spiel nochmal mit Meta-Night durchspielen. Einiges schneller dann. Und Meta-Night ist um einiges stärker. Ist halt so ein Time-Attack-Modus. Es macht mir tatsächlich um einiges mehr Spaß als das Hauptspiel, wenn ich ehrlich bin. Kostet 39,90 €. Ist definitiv den Kauf wert, wenn man 3DS hat. Kann ich wärmstens empfehlen. Sehr, sehr cooles Spiel. Hat viel Spaß gemacht. Recht schnell durchgespielt, dafür aber wie gesagt eben noch den Meta-Nightmare-Modus, der eh cooler ist.
Okay.
So viel dazu, lohnt es definitiv und jetzt ist noch der Maxe dran mit Sherlock Holmes, The Devil's Daughter.
Ja, das ist in dem Sinne jetzt noch kein großer Test, ich nenne es jetzt eher mal der angezockt, das Endresultat kriegt ihr in der nächsten, weil eigentlich könnte sich meine Meinung auch ändern, aber dadurch, dass das erste Sherlock Holmes ja eigentlich, es gibt ja schon mehrere Sherlock, wie viele Sherlock-Spiele gibt es jetzt überhaupt?
Also unzählige.
Unzählige, Gott, aber jetzt
also auf der One gibt's dann glaube ich 2, oder?
Jetzt auf der One ist es jetzt gerade das zweite oder auf der PS4 so, aber auf den anderen Konsolen gab's ja schon mehrere so. Das neue Sherlock Holmes heißt The Devil's Daughter und bedient sich eigentlich wieder der typischen Mechanismen, die man von den Sherlock-Spielen kennt. Ich finde, die sind ja selber, ich habe ja dieses Agatha Christie-Spiel auch mal irgendwann vor längerem für uns getestet und das fand ich damals so ein bisschen träge. Die Sherlock-Spiele sagte man mir damals, habe ich zu dem Zeitpunkt halt noch nie gespielt gehabt, nur dieses Criminal Punishments oder Punishment, ich weiß gar nicht, wie es
heißt.
Crimes and Punishment. Das hatte ich mal auch angezockt, weil das gab es ja letztens bei Gold umsonst. Da habe ich dann schon gemerkt, dass es eigentlich schon, dass es richtig geil ist und dass es gut gemacht ist, dass es grafisch zwar ein bisschen abfuckt, so finde ich ab und zu. Aber das ist halt in seinen Mechanismen und wie man da vorgeht und was man alles machen kann, ziemlich cool, innovativ und auch sich nicht so träge spielt wie viele andere Sachen. Also so auch Baphomets Fluch 5, was ich ja damals für uns getestet habe und auch durchgespielt habe und so. Das sind ja alles Sachen, die sind so ein bisschen veraltet in ihrem Mechanismus. Das gleiche gilt auch für das Agatha Christie-Spiel. Bei den Sherlock-Spielen hat man aber irgendwie eine schönere Dynamik, weil auch einfach mehr passiert. Und das gleiche wird natürlich in Devil's Daughter wieder so fortgesetzt. Man löst verschiedene Aufträge, beziehungsweise man kriegt Fälle vorgelegt und die soll Sherlock dann
anhand von Gesprächen, Gegenstandsanalysen, Raumuntersuchungen etc. Lösen. Das Ganze geht dann auch noch weiter, dass man zum Beispiel auch mal ganz kurz seinen Hund spielt oder auch den so einen kleinen Jungen, den er dann durch die Gassen hetzt und so weiter und so fort. Ich bin jetzt noch gar nicht so weit. Deswegen, wie gesagt, auch vorsichtig bei der Review. Was ich aber sagen kann, es macht auf jeden Fall wieder wahnsinnig viel Spaß. Es ist passiert in den ersten paar Stunden auch schon viel, dass man so sagt, hey, es ist abwechslungsreich, man muss mal das machen, man muss das machen, das wiederholt es nicht die ganze Zeit, man ist immer dran und man ist immer gewollt, weiterzuspielen und es ist immer so, jede freie Minute so ist aktuell so, boah, wie geht's wohl in Sherlock weiter, und es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß und halt dieses Ganze, ist auch gut geschrieben, es hat gute Dialoge, es gab zwei, drei Stellen, wo ich mir dachte, ja, das ist jetzt gerade vielleicht ein bisschen sehr dümmlich so, ich kann jetzt gar nicht mehr das Beispiel nennen, aber wo halt der Dialog wirklich so, genau, wo man zum Beispiel in der Bar, in die Bar geht, und im ersten Fall muss man halt irgendwie Leute belauschen und es geht halt darum, dass man ihnen zuhört. Man will rausfinden, es gibt jemanden in dieser Bar, der verleiht besondere Jobs, so in Anführungsstrichen, die besonderen Jobs, und man muss rausfinden, wer das ist, und dann belauscht man halt andere Tische und dann sagt einer am Tisch halt so, der Mann, der die besonderen Jobs verleiht, er hat einen sehr schönen Backenbart. Und man denkt so, ja, dieser Dialog würde im ganzen Leben niemals so stattfinden. Weil er steht halt da an der Wand gelehnt und hört halt wie der einen Typ zum anderen, dass da, und in der Bar, boah, die Titten, hier, die Titten von der Bedienung, geil, ey, gestern wieder das und das, hier, komm, lass auch nicht saufen. Da würde keiner sagen, der Mann, der die besonderen Jobs verleiht, hat einen prächtigen Backenbart. Und das ist halt so, das ist dann ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen. Davon hat das Spiel immer mal wieder Momente. Aber, auch so diese Kletterpassagen zwischendrin und mit dem Kleinen zum Beispiel, das ist ganz nett. Und so, das kennt man halt schon aus so Sachen wie Assassin's Creed, und da ist es auch ein bisschen schöner im Mechanismus gemacht und so. Aber im Großen und Ganzen macht das sehr, sehr, sehr viel Spaß, und für jetzt so gerade ein bisschen was Ruhigeres zu spielen und ein bisschen so rumzurätseln und rumzufeilen, finde ich das sehr, 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 sehr hübsch. Und glaube, für die Sherlock-Fans macht man denn nichts falsch. Wenn sich das noch großartig ändern sollte, dann werde ich das in der nächsten Folge sagen. Wenn das jetzt noch entweder außergewöhnlich krass ist oder wenn das besonders schlecht noch irgendwann wird, dann werdet ihr es von mir erfahren. Ansonsten wird das mein, wenn sich das nicht ändert, dann werde ich dazu auch nichts mehr sagen. Aber Jules, du hast auch reingeguckt, ne?
Ich habe auch reingeschaut und bin auch in etwa auf derselben Stelle, an der du bist. Von daher, viel mehr kann ich jetzt gar nicht hinzufügen.
Okay, habe ich irgendwas vergessen? Wahrscheinlich nicht.
Nö.
Ist gute, solide Kost.
Ja.
Ja, meine Lieben, da sind wir durch mit den Reviews, ne?
Ja, mei, da sind wir durch.
Ja, mei.
Ist ja jetzt auch schon so ein bisschen in Richtung Sommerloch, das Ganze.
Ja, ist auch mal gut, dann hat man mal ein bisschen Zeit, was nachzuholen. Ich habe jetzt gerade Mirror's Edge nochmal durchgespielt, so, und man kann jetzt mal wieder ein bisschen, kommt ja trotzdem noch mit. Uncharted muss ich noch nachholen, deswegen ist auch gut, dass man, wenn jetzt nicht der, weil wenn ich jetzt die Herbstliste sehe, für nach der E3, so, wo ja wirklich irgendwie jede Woche von zwischen September und Dezember jede Woche ein Hit erscheint, dann wird das ziemlich kritisch für die Zeit. Und vor allem dazwischen noch eine Nukulatur. Toll.
Hey, hey.
Hey. Ja. Naja. Gut, von meiner Seite habe ich dann auch eigentlich gar nichts mehr. Habt ihr noch was, Tim?
Nö.
Nee, ich bin zufrieden.
Super. Du bist zufrieden, ich bin zufrieden. Dann würde ich sagen, dann beenden wir diese Folge Rumble Pack für den heutigen Tag und hören uns dann Folge 34 wieder. Schön, dass ihr mit mir gepodcastet habt, ihr geilen Dreckschweine. Ich sag noch einen schönen Tag euch allen und bis ganz, ganz bald. Euer Maxe und tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Auch in dieser Woche werden Tim, Julian und Max unterstützt von GamesRocket.de, dem deutschen Onlineshop für günstige und offizielle Download-Keys.
Warum redest du denn immer, wenn das Intro läuft? Halt die Fresse!
Jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt ist die Stimmung im Sack.
Immer macht er die Atmosphäre kaputt! Wie ein Bauer! Oh, ich hoffe, wir haben Englisch!
Hui!